Ja, hallo zusammen und schon ist er auch wieder vorbei, der Regentreff 2020. Am Wochenende war der Kongress und dazu gibt es jetzt alles in einem Nuviso-Spezial. Wir erzählen euch, was passiert ist und warum er fast gar nicht stattgefunden hätte. Alles jetzt. Hallo Frank, grüß dich, schönen Abend.
Hallo Robert.
Ja, und schon ist er wieder vorbei. Haben wir so lange drauf gewartet und tatsächlich dann, zack, gestern Abend war es schon wieder. Schade, dass du dieses Jahr nicht mitkommen konntest, aber unter diesen Umständen war es sowieso eine ganz andere Nummer.
Ja, genau, du sagst es, der Regentreff alljährlich am 2. Oktoberwochenende stattfindet seit jetzt fast 25 Jahren.
Wahnsinn.
Ja, ich dachte mir, als ich dieses Jahr erfahren habe, unter welchen Bedingungen das dieses Jahr stattfindet, dachte ich mir, will ich wirklich das in Erinnerung behalten, wenn ich an den Regentreff denke? Robert, du musstest ja, du warst ja Redner dort.
Ja,
Erzähl doch mal, wie war es denn?
ich bin ja gesetzt sozusagen da. Also es war den Umständen entsprechend doch sehr gut. Also wir haben uns alle gefreut, dass es trotzdem stattgefunden hat. Olli hat also wirklich sich total Mühe gegeben mit diesem Konzept. Er hat also ein Hygienekonzept aufstellen müssen vorher. Die Teilnehmerzahl war ja auf 200 Zuschauer begrenzt. Deswegen konnte er in dem normalen Veranstaltungsort in Regen das nicht machen und ist ausgewichen in einen anderen Ort, konnte da eine Halle machen und die hatte normalerweise 600 Plätze Platz und da hat er dann 200 Leute genau so reingekriegt. Aber ein unglaublicher Aufwand, wirklich. Er musste Gruppen einteilen, die Leute sind zu fünft, okay, dann hier 5 Stühle hin und von dann 1,50 Meter abmessen und dann da zwei, weil dann kommt eine Zweiergruppe und da sitzen Einzelne und die waren alle nummeriert und also es war ein endloser Aufwand, das zu machen. Und er hat also wirklich auch ein ganz krasses Hygienekonzept oder er hat eine Strafandrohung gekriegt, wenn er das nicht umsetzt. 30.000 Euro Strafe, wenn das nicht eingehalten wird. Und er wusste natürlich nicht, ob das kontrolliert wird und hat natürlich dann auch geguckt, dass alle Gäste also wirklich auch die Abstandsregeln einhalten. Also zumindest nicht die Abstandsregeln, sondern die Maskenregeln einhalten. Und im Großen und Ganzen haben sich alle auch dran gehalten, weil sie eben wussten, was für den Oliver auf dem Spiel steht. Am Platz selber bei den Vorträgen war es dann okay, konnte man die Masken abnehmen und so war das drumrum halt ein bisschen gedämpft und gedrückt, aber die Leute waren doch froh, dass sie sich getroffen haben und es war auch ein voller Erfolg, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ich versuche mir das gerade so bildhaft vorzustellen. Es gibt ja, glaube ich, auch ein paar Bilder. Und vor allen Dingen hast du natürlich auch Olli gefragt, wie er denn dieses Jahr trotz all dieser Widrigkeiten auf die Idee gekommen ist, den Regentreff trotzdem stattfinden zu lassen. Und lass uns da doch am besten gleich mal reinschauen, oder?
Genau, Olli, ich habe gesagt, Olli, du musst jetzt unbedingt erklären, warum, was, wann und wie und seine Aussagen hier, bitteschön. Und wie immer im Oktober trifft sich eine kleine Schar unbeugsamer Gallier hier im entfernten Bayerischen Wald. Wir sind auf dem Regentreff und hier in diesem Saal, wo normalerweise 350 Leute um diese Zeit sitzen, gähnende Leere. Ich bin jetzt hier mit dem Veranstalter Oliver Gerschitz. Lieber Oliver, dieses Jahr etwas andere Umstände hier, oder?
Robert, dieses Jahr ist ein Wahnsinn. Wir haben jetzt schon sechs mit diesem Kongress, den wir jetzt doch machen, ganz wichtig, haben wir jetzt schon sechs Veranstaltungen in dieser Corona-Zeit quasi hinter uns. Und ich muss sagen, wir lassen uns nicht irgendwie ins Boxhorn jagen, sondern wir nehmen die Herausforderung an. Das Regentreff lebt und es wird weiterleben, liebe Leute.
Warum nicht hier? Warum musstest du ausweichen auf eine andere Location?
Ganz einfach, weil es ist so, wir dürfen ja nur 200 Leute reinlassen im Höchstfall, aber es gibt diese Abstandsregeln und da könnten wir hier im Saal das nicht machen. Wir können die 200 Leute hier so nicht unterbringen. Deswegen sind wir in einen größeren Saal gegangen, hier in der Nähe. Und bis auf den Saal ist alles so wie früher und in seltsamen Regeln natürlich. Aber wie gesagt, wir leben.
Was gab es denn im Vorfeld für dich an Schwierigkeiten? War das sehr kompliziert, diesen Kongress jetzt auf die Bühne zu stellen, auf die Beine zu stellen? In Zeiten von Corona, was hat man da als Veranstalter für Herausforderungen?
es ist unglaublich viel Arbeit. Ja, du hast du, gerade jetzt mit den Sitzplätzen, du musst schauen, der eine ist der Kumpel vom anderen, du musst Haushalte zusammensitzen und das muss alles dann wieder mit 1,50 Meter getrennt sein von den anderen. Also es ist ein riesen Arbeitspensum. Auch die ganzen anderen Vorgaben, du musst ein Hygienekonzept erstellen. Ne? Aber ich komme ja aus der Wirtschaft und ich weiß, Kleingedrucktes zu lesen und umzusetzen. Ich war Organisationsleiter früher und deswegen, wir schaffen das, gar kein Problem.
Jetzt hat sich ja die Welt auf den Kopf gestellt. Als wir uns letztes Jahr verabschiedet hätten, hätte keiner gedacht, dass wir uns unter diesen Umständen hier treffen. Was hat das für dich persönlich jetzt bedeutet, für den Regentreff, aber auch für den Osiris Buchversand? Was ist groß passiert bei dir?
Naja, es ist natürlich so, dass wir sehr, sehr viele Einbußen haben, auch finanzielle Einbußen haben. Wir haben ja die festen Kosten, weil wir eben nicht mehr so viele Leute reinlassen können. Das ist schon mal ein Punkt, der wichtig ist. Aber es ist auch wieder mehr Arbeit geworden, aber wir kommen relativ gut über die Runden. Also wir schaffen das auf alle Fälle. Und beim Verlag ist es so, die Bücher sind natürlich schon gefragt. Das gleicht ein bisschen was aus, aber ich sehe die Zukunft relativ gut, weil doch immer mehr Leute aufwachen. Das ist wichtig.
Das bringt mich genau zu meiner nächsten Frage. Was denkst du denn, was für ein Prozess jetzt eingeleitet worden ist? Also wir erleben, dass alle Dissidenten des offiziellen Narrativs vehement geknüppelt werden. Aktuellstes Beispiel, der Schlagersänger Michael Wendler, über den rollt ein Tsunami drüber hinweg. Was denkst du denn, was jetzt in der Zukunft passieren wird, in der nahen Zukunft? Denkst du, dieser Aufwachprozess und dieser Prozess, dass sich immer mehr Leute dagegen auflehnen, wird der weitergehen oder bleibt die Masse eher am Schlafen?
Ich glaube, es wird weitergehen, weil ich sehe jetzt gerade in der Bevölkerung, jetzt auch hier in dieser Gegend, wie die Leute schon langsam, wie die Schnauze voll haben, auf gut Deutsch gesagt. Sie merken, es stimmt was nicht, sie merken, dass da wird uns die ganze Zeit etwas erzählt, man sieht von einer Pandemie nichts, aber auch gar nichts. Gerade heute war es so, dass geheißen hat, im Landkreis Regen, wo ja normalerweise das Regen stattfindet, sind wir bei 40 von 100.000. Mhm. Aber es ist kein einziger im Krankenhaus. Kein einziger. Mehr brauchen wir nicht sagen. Ne? Und die Leute merken es natürlich. Die Leute wissen, es liegen keine Toten auf der Straße, es gibt keine Schwerkranken. Es wird uns halt nur von oben was eindoktriniert und es ist so. Und die Leute merken das immer mehr. Und ich gehe davon aus, dass spätestens zum Jahresende die Stimmung kippen wird. Spätestens.
Uli, ich hoffe es mal so, dein Wort in Gottes Ohr wirklich. Also das heißt für mich, der Regentreff wird weiter bestehen und sich nicht unterkriegen lassen. Die Planungen fürs nächste Jahr, laufen die schon?
Ja, wir haben nächstes Jahr ein ganz wichtiges Jahr beim Regentreff. Wir haben 25 Jahre Regentreff und planen da auch einen Eintageskongress im April. Wer weiß, was bis dahin alles ist. Und wir werden da Leute einladen oder wir haben schon Zusagen von Leuten, die sehr wichtig waren für den Regentreff, unter anderem Robert Stein, Armin Riesi, Erich von Däniken und noch einer. Also das wird bestimmt eine ganz interessante Geschichte.
Der Stein ist auch dabei, oder?
Der Stein ist auch dabei. Stein, Regentreff ohne Stein geht quasi nicht. Ne?
Okay. Mal gucken, was er sagt dazu. Ja. Also Olli, dann also wirklich alles Beste, alles Gute. Wir hoffen natürlich weiter, dass das hier am Laufen bleibt und lass dich nicht unterkriegen. Ja.
Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das Team ist auch gut dabei.
Ja, der Regentreff lebt, der Regentreff lässt sich nicht unterkriegen. Also und nächstes Jahr dann schon 25 Jahre macht er das, dass sich da wirklich eingeschaltete und aufgewachte Geister treffen. Also Hut ab vor der Lebensleistung von dem Oliver. Und also wie gesagt, er hat stattgefunden, es war auch wirklich toll. Also ich fand es eine tolle Begegnung mit den Leuten natürlich. Aber was gefehlt hat, war natürlich die Atmosphäre von diesem alten Veranstalt, von dem eigentlichen Veranstaltungsort, wo das immer stattfindet. Das ist ja dann Hotel, Restaurant und Saal, alles in einer Location. Und das hat sich dann alles natürlich auseinandergezogen. Es gab kein geselliges Beisammensitzen. Da hatten auch wenig Leute Lust dann drauf im Restaurant, diese ganze Nummer und beim Frühstück auch, dieses Hygienemanagement. Also das war schon aberwitzig. Aber nur so ein kleines Detail. Alle versuchen natürlich, diese Hygienekonzepte umzusetzen. Und in dem Restaurant, eben, wo das da stattfindet, in Regen hinten, da haben die dann auch den Auflagen entsprechend so Aufkleber gemacht an dem Buffet, dass man da sich nicht selber bedienen darf, sondern beim Frühstück kriegt man seine Sachen zugereicht zu einem Teil. Und zwischen den einzelnen Sitzbänken, also eine ganz normale Gaststätte, die einzelnen Sitzbänke, Tisch mit Holzbänken drumherum, waren auf der Rückenlehne dieser einzelnen Sitzbänke Plexiglasscheiben aufgestellt, wie man sie halt kennt. Und diese Plexiglasscheiben, das waren somit die kleinsten, die ich je gesehen habe. Das waren wirklich, die waren so hoch. Und die waren so ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter lang, wenn überhaupt. Also da stand wirklich noch wie so eine verlängerte Rückenlehne stand da dran. Also wenn einer höher gesessen ist, hat der Kopf über die Plexiglasscheibe schon drüber geschaut. Und ich habe mir dann gedacht, wenn dann jetzt in 100 Jahren irgendwelche Historiker die Bilder, solche Bilder irgendwann mal anschauen, dann werden die sich fragen, und die Menschen haben wirklich gedacht, dass ein gefährliches Virus dadurch aufgehalten werden kann. Also das begegnet mir in so vielen Aspekten des Lebens, egal ob das Tankstellen sind oder Supermärkte oder sonst irgendwo. Jedes Unternehmen macht halt so gut wie es geht die Umsetzung dieser ganzen Maßnahmen. Und da gibt es dann so aberwitzige, skurrile Dinge und das war eins davon. Aber was ich interessant fand, was Oliver Moment, Frank, nochmal kurz aufs Mikro klopfen. Test, test. Nochmal. Test, test.
Also, was ich interessant fand, war, dass Olli gesagt hat, dass er jetzt als Veranstalter ja sowieso schon Umsatzeinbußen hat, weil er ja nur noch ein Drittel so viel überhaupt Gäste zulassen kann. Und zusätzlich wird er jetzt gezwungen, noch so ein Hygienekonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Und dass die ganze Zeit schwebt noch das Damoklesschwert über ihm, ja. Ob hier ein Maulwurf drin ist, einer vom Gesundheitsamt, ja, der sich hier reingeschlichen hat und nur drauf wartet, dass irgendjemand im falschen Moment die Maske abnimmt. Also erstmal dafür Respekt, dass er sich das angetan hat.
Tja, ja.
Aber ja, es hat, du hast gesagt, die Atmosphäre war eben nicht die man gewohnt ist vom Regentreff. Aber nichtsdestotrotz, es gab doch sicher wieder sehr viele spannende Vorträge.
Ja, wirklich. Also angefangen hat gleich mit unserem heutigen Gast, das will ich jetzt mal versprechen, das war gleich mal das erste Highlight, den verrate ich jetzt noch nicht, den werden wir gleich kennenlernen. Der hat schon mal einen vorgelegt und dann ging es auch munter weiter. Und was mir vor allem gefallen hat, auch Professor Kirstein hat mal wieder off-topic was gemacht, ja, hat sein Thema natürlich dann gebracht. Aber ich hatte natürlich die Gelegenheit, ihn trotzdem auch in einem kurzen Statement zu treffen. Und er hat uns natürlich auch zu der aktuellen Situation seine Eindrücke gegeben. Mein nächster Gesprächspartner ist uns allen wohlbekannt. Er war schon oft bei uns im Studio und ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen. Hallo Professor Kirstein, grüße Sie.
Hallo Herr Stein.
Herr Kirstein, in dem letzten halben Jahr konnten wir sehen, dass es einen großen Bruch in unserer Gesellschaft gibt. Auf der einen Seite diejenigen, die quasi die ganzen Maßnahmen befürworten, auf der anderen Seite die Realisten, möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Wir sehen das auch in der akademischen Welt. Können Sie erklären, warum es gerade auf Seiten Ihrer Kollegen so viel Widerstände gibt gegen diese ganze Aufklärungsbewegung?
Sie meinen jetzt speziell Corona, die letzten? Ja, warum es so viele Widerstände gibt, weil immer mehr Kollegen, sage ich mal, ich kenne ja sehr viele, erkennen, wir sind auf dem Holzweg. Und da muss man was gegen tun. Aber andere gibt es auch, meine Kollegen, das muss ich dazu sagen, die sagen, wenn wir Geld verdienen, Wissenschaft ist ja bestechlich, leider ist das so. Ich kenne das selbst aus der Hochschule, wie Wissenschaftler gekauft werden. Man sagt nicht mehr, früher hat man geforscht nach der Wahrheit, das war der Naturwissenschaftler jedenfalls, heute forscht man, wo kriege ich Geld her? Das ist das Problem. Und deswegen dieser Zwiespalt auch in der Wissenschaft.
Jetzt ist ja die Faktenlage mittlerweile so offensichtlich. Anfang des Jahres hätten wir noch sagen können, okay, wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt. Das ganze Infektionsgeschehen ist kritisch zu beobachten. Aber mittlerweile ist die Datenlage ja offensichtlich. Auch Großveranstaltungen wie die Demonstrationen in Berlin oder die großen Demos im Juni von Black Lives Matters haben nichts am Infektionsgeschehen geändert. Es müsste doch jetzt irgendwann mal ein gewisser Erkenntnisprozess einsetzen bei den Entscheidungsträgern.
Ja, ich glaube, also das ist meine persönliche Meinung, die Entscheidungsträger wissen das alles. Frau Merkel weiß, dass es im ganzen Hokuspokus ist und auch andere, auch Herr Söder und so weiter. Ich denke mal, alle, die wissen, was los ist. Nur es wird halt was anderes uns erzählt, als in den eigenen Köpfen der Politik der Verantwortlichen vorhanden ist. Das war beim Klimawandel genauso. Wir haben alle gewusst, Klimawandel ist ein Riesenfake. Und trotzdem hauen wir das durch. Ne? Also das ist schon, ich könnte einen Namen nennen hier, Putin zum Beispiel hat gesagt, Klimawandel, das ist eine Erfindung. Und trotzdem macht er auch mit, wenn er sich wirtschaftliche Vorteile davon verspricht. Und das geht vielen so. Auch der wissenschaftliche Freund sagt er, der verspricht sich finanzielle Vorteile, also macht er das Theater mit.
Kommen wir zu Ihrem Spezialthema.
Ja.
vor wenigen Tagen die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises 2020. Sind Sie froh, dass es nicht Frau Greta Thunberg geworden ist?
Ja, sehr froh. Denn das hätte die ganze Atmosphäre noch weiter aufgeheizt. Atmosphäre aufgeheizt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin froh, dass das nicht so gekommen ist. Sie hätte noch mehr Anhänger gefunden. Und alle würden sagen, oh, die war auf dem richtigen Weg. Dass sie auf einem völligen Irrweg ist, das wird leider nur von sehr wenigen erkannt. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch über die Kritik an Greta. Die wird auch immer größer.
Das Thema ist ja jetzt durch Corona in den Hintergrund getreten. Glauben Sie, dass das Thema wieder mehr auf die Agenda gesetzt wird, dass da wieder mehr Aufmerksamkeit in der Zukunft kommen wird?
Das Thema Klima, ne? Auf jeden Fall glaube ich das. Denn es ist ja noch nicht ganz tot. Es schwelt ja immer noch und es wird immer wieder aufflammen, hier und da. Und Corona, ist meine Meinung, wird sich irgendwie totlaufen oder sowas Ähnliches oder wird an Attraktivität verlieren. Und dann kommt das, was hat man da noch? Ja, womit kann man den Menschen noch Angst machen? Richtig, Klima, ne? Und das schwelt ja schon. Die Glut ist noch da. Es muss nur wieder Wind kommen, der das Ganze wieder anfacht. So sehe ich das.
Auf was dürfen wir uns freuen bei Ihrem Referat?
Na, ich gebe eine Zusammenfassung eigentlich meiner ganzen Arbeit, sag mal, wo das schwer ist. Ich bin ja 40 Jahre im Bereich Klimatologie tätig gewesen und ich habe auch in meinem Buch, da muss ich einen Abstriche machen. Auf 200 Seiten kann man nicht das 40 Jahre widerspiegeln. Ne? Also habe ich die Schwerpunkte genommen und ich denke, dass ich kann damit wieder Leute ein bisschen wecken, auch wenn die schon gedacht haben, viele glauben schon gar nicht mehr, sagen Klimawandel, das ist ein Thema von gestern. Mhm. Vielleicht kann man das wieder ein bisschen aktualisieren. Und wenn ich sage, Klimawandel ist Realität und es ist ein Irrtum und es ist gleichzeitig eine Lüge, damit möchte ich Leute neugierig machen. Wie kann das denn sein, sagt der normale Mensch. Wie kann das denn, das widerspricht sich doch alles. Es ist so. Es sind alle drei Aussagen sind richtig. Und das ist meine These.
Professor Kirstein, vielen Dank für das kurze Interview. Ihnen alles Gute.
Ja, danke Ihnen auch. Vielen Dank, dass ich hier sagen durfte. Ja.
Was glaubst du, was ich auch froh bin, dass Greta diesen Friedensnobelpreis nicht bekommen hat?
Oh mein Gott, echt. Also ich muss echt gestehen, das Komitee des Nobelpreis, das Nobelpreiskomitee, das war diesmal echt weise, so zu wählen, weil gegen Welthunger kann einfach niemand sein. Da gibt es niemanden, der sagt, oh, scheiße und so. Nein, und wenn irgendjemand anders das bekommen hätte, hätte das nur Spaltung verursacht. Wenn es Trump gekriegt hätte oder die WHO oder Thunberg oder wer auch immer, gegen Hunger kann einfach niemand sein. Vielleicht haben die das deswegen gemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber es war wirklich weise.
Ja, ich bin mir sicher, da gibt es auch sicherlich einiges auszugraben, wenn man da mal tiefer reinschaut. Aber klar, du hast recht, Thunberg, WHO und Trump würden alle noch wesentlich mehr spalten als diese Welthungerhilfe. Wir haben ja schon festgestellt, der Hunger scheint nicht besonders groß zu interessieren. Ja, 25.000 bis 30.000 Menschen verhungern jeden Tag. Mhm. Überwiegend Kinder in Afrika beziehungsweise halt in den ärmsten Regionen dieser Welt. Das mal mit Corona ins Verhältnis gesetzt, muss man sich dann wirklich sagen, okay, was machen wir hier eigentlich? Ja, wir machen weltweiten Lockdown, fahren die Wirtschaft an den Wand. Also sprich, wir verbrennen Milliarden und nicht nur Geld, sondern auch Existenzen. Allein in Deutschland 3,7 Millionen Existenzen, ja, die vor der Insolvenz stehen.
Und alles wegen dem Schutz der Vulnerablen, also der Schutz...
Und alles, um Menschen zu schützen, die sowieso schon also im Durchschnitt, ja, wir reden ja nur über Durchschnittszahlen, ja, das Durchschnittsalter überhaupt schon überschritten haben. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite verhungern jeden Tag 25.000 Kinder im Kleinkindalter. Ja. Welche Anstrengungen unternehmen wir denn da? Ach ja, genau. Wir haben ja der Welthungerhilfe oder wie die heißen, da Friedensnobelpreis gegeben. Wofür eigentlich?
Ja. Wenn sie es nicht geschafft haben. Ich erinnere mich als Kind.
Warte mal, Robert. Du hast gerade gesagt, die spalten dich. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, das ist eigentlich ein Skandal, dass die einen Nobelpreis bekommen, wo doch jeden Tag 25.000 Kinder verhungern. Mhm. Ich kann es nicht oft genug sagen. Mhm.
Ich kann mich erinnern, als ich noch zur Schule ging, das war auch noch in der Grundschule so, da habe ich zum ersten Mal das Wort Biafra gehört. Biafra-Kinder hieß es da. Ja, so die Hungerbilder, die ich damals als Kind gesehen habe, so der Kampf gegen den Welthunger, das muss die dringendste Aufgabe sein. Im Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang 21. Jahrhunderts sollte das dann geklärt sein und so weiter. Jetzt ist es 40 Jahre später und es verhungern mehr Menschen wie zuvor. Also wir haben natürlich jetzt auch viel mehr Menschen, aber die Situation, die Welthungersituation hat sich nicht geändert. Im Gegenteil, sie ist noch drastisch verschärft worden durch die ganzen Corona-Maßnahmen. Ich bin ja in meinem Vortrag auch intensiv darauf eingegangen, was das für die Entwicklungsländer eigentlich bedeutet. Es gibt ein Sprichwort, wenn der Norden, also auf der Welt gilt so, hat der Norden einen Schnupfen, liegt der Süden auf der Intensivstation. Also sprich, wenn die nördlichen Länder straucheln, dann ist es bei den südlichen Ländern, wo die meisten armen Länder sind, eigentlich desolat schon. Und das bewahrheitet sich halt mehr denn je, wenn man die Zahlen dann irgendwann mal jetzt aufarbeitet in dem nächsten Jahr oder Ende diesen Jahres, was das eigentlich komplett bedeutet, das Jahr 2020, das kann man gar nicht. Die gesamte geostrategische Lage insgesamt, alles ist momentan so fragil geworden, auch das ständige Zündeln der NATO an der Grenze zu Russland. Ich habe gerade beim Thomas noch einen Artikel so auf einem Auge gesehen, so ich glaube 40 Flugzeuge täglich an der Grenze zu Russland, das wird gar nicht mehr wahrgenommen, dass da quasi permanent Militär am Eskalieren ist und versucht, diese Situation weiter voranzutreiben. Also das ist wirklich ein Zustand, wo ich echt denke, so, Wie konnten wir hier hinkommen und wie geht es vor allem weiter? Ja?
Da hast du ja schon fast eine wunderbare Überleitung zum nächsten Gast. Das Stichwort NATO ist gefallen. Ja. Wolfgang Effenberger war doch auch da,
ja,
oder?
Ja, Wolfgang hat mal wieder ausgepackt aus seinem Fundus an erstens mal persönlichen Erfahrungen als Offizier bei der Bundeswehr, der mit diesen ganzen Planspielen des Kalten Krieges an vorderster Front beteiligt war. Da hat er schon viel drüber geschrieben und auch erzählt und hat nochmal ein wirklich sehr, sehr lebhaftes und beispielhaftes Referat gegeben über diese ganzen Verwerfungen, gerade was die militärische, strategische Lage betrifft. Und auch als Historiker ist er einfach brillant. Ich muss immer so lachen, er ist super nervös dann vorher, aber wenn er auf der Bühne ist, dann ist er wirklich ein Feuerwerk. Und ich merke dann, wie das aus ihm raussprudelt und da ist dann Feuer und Flamme und geht voll auf. Also ich muss echt gestehen, ich mag ihn unheimlich gern. Er ist wirklich toll.
Ja.
Gut, dann schauen wir doch mal rein, was er zu sagen hatte, weil den haben wir nämlich auch ganz kurz zu einem Interview da gehabt. Jetzt bin ich hier mit einem alten Regenianer, einer, der auch wie wir schon seit vielen Jahren immer wieder in Regen war. Hallo Wolfgang Effenberger.
Ja, grüß dich Robert. Freue mich, dass ich jetzt mit dir zusammen hier in Regen bin und wir morgen gemeinsam unseren Auftritt haben. Ich bin zwar aufgeregt, aber freue mich.
Jetzt ist Corona ja in diesem Jahr jetzt das bestimmende Thema gewesen. Es ist aber nicht das einzige Thema. Du bringst uns heute etwas Neues mit. Worauf dürfen wir uns denn bei deinem Vortrag freuen heuer?
Ja, das ist, als wir das Treffen ausgemacht haben im März, da konnte ich dem Oliver Gerschitz nur sagen, ja, Titel vom Buch weiß ich noch nicht, aber den Untertitel, ja, der heißt, warum die Welt keinen Frieden findet. Und inzwischen haben wir den Titel und der Titel heißt Schwarzbuch, EU und NATO. Mein Verleger Thomas Röttcher hat mich vor einem Jahr gefragt, ob ich darüber ein Buch machen möchte. Ich wollte zunächst eigentlich nicht, weil ich schon wusste, das wird ein sehr komplexes Thema und auch natürlich aus meiner Sicht muss es ein kritisches Buch werden. Und ich habe mich dann leiten lassen insgesamt von der Aussage des ehemaligen amerikanischen stellvertretenden Finanzministers Paul Craig Roberts. Und Paul Craig Roberts hat einen Tag nach dem Brexit-Votum, nämlich das war der 24. Juni 2016, hat er geschrieben, EU and NATO are evil institutions created by United States and CIA. Und der Sache wollte ich auf den Grund gehen, bin ich glaube ich auch.
Ich übersetze mal kurz, also die EU und die NATO sind nicht die demokratischen Strukturen, also böse Strukturen.
Nein, er hat recht, also es ist mir auch nicht so leicht gefallen zu erkennen in meiner Recherche, dass er noch untertrieben hat. Also es sind mit Sicherheit keine friedensstiftenden Institutionen und ein Großteil des Elends auf dieser Welt ist durch EU und NATO entstanden und entsteht natürlich immer noch tagtäglich. Und das wollte ich eigentlich aufzeigen. Und vor allem, da mich diese beiden Bereiche, Europäische Union und die NATO, ja mein Leben eigentlich darstellen. Wenn wir überlegen, ich war 16 Jahre alt, als 1962 Adenauer nach Paris gefahren ist, in den Élysée-Palast und de Gaulle getroffen hat. Und ich sehe noch dieses Bild der beiden Männer, wie die sich die Hand gereicht haben. Und mir war klar, nach diesen beiden fürchterlichen Kriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beginnt jetzt ein neues Zeitalter. Und 1966, ich war gerade Bundeswehroffizier geworden, junger Leutnant, da wirft de Gaulle, den ich bis dahin immer verehrt habe, wirft das NATO-Hauptquartier, was bis damals in Paris, also in Fontainebleau war, wirft er außer Landes und ist seit der Zeit in Brüssel. Und da war natürlich die Stimmung gegen de Gaulle, auch in den NATO-Kreisen. Aber für mich war der so vertrauenswürdig, dass ich mir immer dachte, er hat sich was dabei gedacht. Er muss einen Grund gehabt haben, weshalb er also die NATO ablehnte. Und das greife ich auch auf. Und wie gesagt, de Gaulle war auch natürlich kein Freund dieser europäischen Gemeinschaft, weil, wie ich auch nachweise, sie ausschließlich aus amerikanischen Wurzeln gespeist ist. Er wollte das Europa der Vaterländer, ein Europa, ein kontinentales Europa unter gleichberechtigten Ländern. Und das ist ja so nicht eingetreten.
Also du wirst ein Stück Realpolitik uns mal wieder vorführen.
Ich hoffe, ja.
Eine letzte abschließende Frage, bitte um kurze Antwort. Denkst du, dass die nahe Zukunft große Probleme verursacht, Chancen oder große Transformationen? Wenn du jetzt mal so den Blick in das nächste Jahr wirfst, was für Verwerfungen wirst du da sehen?
Ja, gut, was Corona noch hinterlässt, kann man nur vermuten. Also die Bevölkerung wird doch langsam immer unruhiger und das, was die Politiker von sich geben, erscheint immer unglaubwürdiger. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben jetzt das Jahr 2020. Und die amerikanische Langzeitstrategie, Treadlock 525-3-1, die ist überschrieben, Win in the Complex World 2020 bis 2040. Diese Langzeitstrategie wurde im Dezember 2014 noch unter Obama und Clinton in einen festen Rahmen geklopft. Und da steht eindeutig drin als Anweisung für die amerikanischen Streitkräfte, sich darauf vorzubereiten, in diesem Zeitraum 2020 bis 2040, die Bedrohung durch Russland und China abzubauen. Was heißt das fürs Militär? Also sie werden keine Diplomaten schicken. Also ich denke, die werden eher Cruise-Missile schicken. Und das macht mir natürlich schon Angst oder Sorgen. Sagen wir mal lieber Sorgen, Angst habe ich nicht, aber Sorgen habe ich schon. Und vor allem, wenn ich an den Artikel des Generalinspekteurs Eberhard Zorn denke, vor einer Woche. Der hat vor einer Woche geschrieben, die Bedeutung der Bundeswehr, dass die darin liegt, das Baltikum zu Lande, zu Luft und zu Wasser zu schützen. Warum? Weil der Weltfrieden durch zwei Großmächte, nämlich Russland und China, bedroht ist. Also das ist das, was in Treadlock drin steht. Das hat er also nachgebeten. Und dann sagt er auch, wir sind jetzt nicht mehr Frontstaat wie im Kalten Krieg, das ist jetzt Polen und das Baltikum. Wir sind jetzt die rückwärtige Drehscheibe, die aber mit atomaren Angriffen dann zu rechnen hat, weil natürlich das rückwärtige Gebiet bringt den Nachschub für die Front, das muss als erstes unterbrochen werden. Also wieder nukleares Spannungsfeld oder Vernichtungsfeld und das macht mir noch größere Sorgen.
Also es bleibt eine spannende Zeit. Also ja. Wolfgang, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich freue mich sehr auf dein Referat. Alles Gute für dich.
Danke sehr. Dir alles Gute, Robert.
Ja, so ist der Wolfgang, wie er leibt und lebt. Also er ist jetzt schon 70, aber trotzdem, er ist voller Tatendrang und der ist so ein Mensch mit so viel Schaffenskraft. Und das ist wirklich, also Hut ab. Also ich wünsche mir in 20 Jahren auch noch so geistig und körperlich fit und aktiv zu sein, wie er das ist. Ist mir echt ein Beispiel, ja.
Ja, und den kompletten Vortrag von Wolfgang gibt es natürlich wie alle anderen Vorträge vom Regentreff demnächst auf Nuviso Plus zu sehen. Und einige hauen wir natürlich gleich raus, weil da ist das Thema zu wichtig. Unter anderem deiner, Robert, Du hast es ja schon angedeutet, du hast über Corona gesprochen. Was denn sonst in diesem Jahr? Wie lief's? Hattest du Lampenfieber?
Total. Ich war super aufgeregt, wie immer. Vor allem, weil ich eigentlich dieses Jahr so irgendwie in der Vorbereitung vollkommen demotiviert war. Je länger wir bei Querdenken dabei waren, je länger wir uns mit diesen ganzen Fakten beschäftigt haben, desto weniger Bock hatte ich, mich noch tiefer in diesem Thema reinzugeben. Und es ist wirklich anstrengend, so einen Vortrag vorzubereiten. Manche Leute, die machen das, die schütteln das einfach raus. Ich muss da wirklich viel Arbeit reinstecken, weil ich mich sonst verhedder und verzettel und irgendwie dann schludrig bin, sondern ich muss das wirklich genau skripten und die Bilder und die ganze Präsentation. Sonst brauche ich immer so gut 2 Monate. Ich habe am Sonntag vor einer Woche angefangen, weil ich so frustriert war und war halt dementsprechend total unter Druck und habe auch im Hotel in der Nacht noch dran gearbeitet, bis nachts um 3, damit das einigermaßen rund wird. Und ich werde es dieses Mal auch selber schneiden, weil ich mir vorgenommen habe, alle kleinen Versprecher und Verhaspler, die werde ich rauscutten und ich werde auch so eine Art Director's Cut machen, also sprich eine ergänzte Version, weil viele Dinge konnte ich nicht mehr drauf eingehen wegen der Zeit, also die ich zur Verfügung hatte. Also ich mache da so ein Special Upgrade von diesem Vortrag und da sitze ich jetzt die nächsten Tage dran und werde da noch einiges, gerade was aktuell jetzt passiert ist, mit einarbeiten. Aber es war eine tolle Atmosphäre und ja, es hat echt Spaß gemacht. Ja. Aber was ganz krass war, es war wirklich, der Kongress ist haarscharf, wirklich hat der stattgefunden, gerade so, weil nämlich, wie Olli das ja auch gesagt hat, der Regen, der Landkreis Regen hatte schon 40 Infizierte auf 100.000, als wir das Interview gemacht haben. Und am Sonntagmittag, also kurz vor Ende, kurz vor Wolfgangs und meinem Referat, wurde dann die magische 50er-Zahl gerissen. Da gab es dann plötzlich 60 Infizierte im Landkreis Regen. Und Regen wurde quasi zum Risikogebiet erklärt. Heißt, Veranstaltungen maximal nur noch 50 Leute. Und da 200 Leute eigentlich geplant sind, ja, waren, müssen wir davon ausgehen, wir wissen jetzt nicht, ob das passiert wäre, aber es hätte durchaus sein können, dass wenn es im alten Veranstaltungsort gewesen wäre, dass plötzlich um 12:30 jemand dasteht vom Gesundheitsamt und sagt, so, 50 Leute dürfen jetzt hier bleiben, macht euch selber Gedanken, wer das sein darf. Und das war natürlich dann wirklich für alle so, weil wir waren 1 Kilometer außerhalb der Landkreisgrenze in Regen. Olli hat auch gesagt so, Also da hat das Schicksal dann eben auch, hat es gut gemeint mit dem Regentreff, da war ich wirklich sehr, sehr glücklich und ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe wirklich sehr, dass es dann wieder unter normalen Bedingungen stattfinden wird, aber was bis nächstes Jahr passiert, das ist, schauen wir erstmal, was der 25. Jahrestag-Kongress aus, da sehen wir weiter, vielleicht ist das ja schon etwas, ja.
Der findet im April statt.
April, genau.
Mit Erich von Däniken. Oh, mhm. Darf man das überhaupt schon spoilern?
Immer gut, ja.
Also, wie war denn das mit dem Mund-Nasen-Schutz? Also, du hast es ja vorhin schon gesagt, hat sich mehr oder weniger jeder dran gehalten. Aber ich nehme mal an, alle Leute, die dort waren, wir waren jetzt bestimmt wenige Fans von Mund-Nasen-Schützen unter den Besuchern. Klar, man hat sich dran gehalten, man wusste, was auf dem Spiel stand, aber das hat natürlich bestimmt auf viele innere Widerstände gestoßen. Wie war denn da so deine Wahrnehmung?
Also die Stimmung hat es gedrückt, weil man die Leute einfach nicht sieht. Das ist auch etwas, was ich im Alltag bemerke. Es gibt keine Interaktion mehr, keine nonverbale Kommunikation. Das ist alles quasi seelenlose Wesen, die um einen rumschleichen. Man sieht nicht, ob einer lacht, ob einer böse ist. Ich selber merke auch, wie ich zu einem Zombie mutiere, wenn ich die Maske im Laden aufhab. Und weil es sieht mich sowieso keiner, wenn ich lächle. Ich werde richtig griesgrämig, wenn ich das Ding aufhabe. Und das ist wahrscheinlich da bei dem Kongress auch gewesen, dass viele Leute halt so, na gut, mache ich mit. Gute Miene zum bösen Spiel sozusagen, ja. Und manche haben auch dieses Schild gehabt, so Plastikabdeckungen nach oben oder nach unten offen oder so ein Schweißerschild irgendwie so. Also ganz komische Stimmung, das hat es natürlich alles gedrückt, aber wenn dann der Vortrag losging, dann darum sind ja die Leute hingekommen, da war es dann schon super. Und ich muss gestehen, ein Gast ist von ganz weit oben hergereist, hatte 850 Kilometer Anreise, das ist jetzt eigentlich nicht die große Nummer, aber der ist alleine 12 Stunden Auto gefahren mit 86 Jahren. Also ein Mann, der immer noch sehr geistig und körperlich fit ist, natürlich sieht man ihm an, das hohe Alter, aber er hat gesagt, ich muss dahin, ich habe gar keine andere Wahl. Da muss ich echt sagen, Hut ab, mit 86 hat er diese Strecke gemacht. Das ist für mich sogar eine Strecke, wenn man 850 Kilometer fährt dann in einem Stück. Also Respekt. Da gibt's, du siehst wirklich, dass es Leute hindrängt, es richtig hinzieht zu Treffen, wo sie Gleichgesinnte finden und nicht alleine sind und ständig nur in diesem, ja, in diesem Feld der Schlafschafe sich bewegen. Und deswegen ist es auch so schön, nach Regen zu gehen. Ja. Aber was mir... Sorry.
Du warst noch nicht fertig, sorry, erzähl weiter.
Doch, ich wollte schon zum nächsten Gedanken kommen, ja.
Ach so. Naja, also einen Robert-Stein-Vortrag will man sich natürlich nicht entgehen lassen. Ja, da brennen ja jedes Jahr die Leute drauf. Aber ja, wo wolltest du hin überleiten?
Ja, weil, wie gesagt, der erste Vortrag an dem Tag, der hat natürlich die Latte dann ziemlich hochgelegt. Ein Arzt hat da gesprochen aus Passau. Und weil wir uns spontan verstanden haben gleich und er uns auch kannte und es total toll fand, dass er uns von Nuviso getroffen hat, habe ich ihn natürlich sofort verhaftet und habe gesagt, ganz wichtig, und wir waren sofort per Du und du musst unbedingt zu uns in die Sendung kommen. Und er hat gesagt, ja, mach doch glatt, ruf mich an, wenn es soweit ist, und jetzt ist es soweit. Wollen wir ihn reinlassen, oder?
Wenn du noch sagst, um wen es sich handelt und ja, so, damit unsere Zuschauer das auch wissen.
Dr. Ronald Weikel aus Passau hat ein flammendes Plädoyer gehalten gegen diesen Corona-Unsinn und er ist jetzt heute unser Gast. Ja, und dann herzlich willkommen, Dr. Ronald Weikel. Hallo Ronny, es freut mich sehr, vor allem, dass wir sogar schon per Du sind. Grüß dich.
Servus Robert, servus Frank. Hallo, freut mich.
Ja, ich habe es gerade schon angekündigt, also du hast wirklich da die Menge gleich mal so eingestimmt an diesem Wochenende. Du warst der erste Vortragende beim Regentreff. Die Frage gleich mal vorweg, wie war denn für dich das Treffen mit den ganzen Leuten da unter diesen Umständen, der Kontakt mit dem Oliver? Erzähl mal so ein bisschen dein erster Eindruck vom Regentreff.
Also ich habe ja schon mal im August einen Vortrag halten dürfen, habe mich Oliver schon mal eingeladen zum quasi ähnlichen Thema. Ich habe meinen Vortrag aber trotzdem noch mal ein bisschen abgewandelt. Und ich finde, das Publikum, das dort sich hinbegibt, ist ein extrem offenes Publikum. Mir gefällt die Atmosphäre, die dort ist. Ich mag den Oliver total gerne. Ich finde ihn total interessanten Menschen. Und ich war sehr froh, dass ich da, ich war ja letztendlich dann quasi, ich bin ja eingesprungen für jemand anderes, muss man ehrlicherweise sagen. Und als er mir die Gelegenheit gegeben hat, zu dem Kongress jetzt da das Thema Corona, mein Herzensthema aktuell, auch wenn ich lieber ein anderes Herzensthema hätte, ganz ehrlich gesagt, aber das vorstellen zu dürfen, war ich schon ganz froh. Und die Atmosphäre dort fand ich riesig, ein wahnsinnig nettes, offenes Publikum. Habe ich das zweite Mal jetzt erlebt, weil im August durfte ich schon mal ran dort, ja. Mhm.
Unter anderen Bedingungen natürlich dann, ja. Ja,
ja, genau, mhm, genau. Also auch zum ähnlichen Thema, das war ein bisschen weniger, Samstag war das mein, oder war es vielleicht, war so Ende Juli, glaube ich, war es, oder Ende Juli war es konkret gesagt, genau. Aber hat mir gefallen.
Mir haben die Kollegen berichtet, das wäre bei deinem Vortrag so gewesen, du hättest halt die ganze Zeit so, naja, keine gute Meinung an den Masken gelassen, hättest mehr oder weniger deutlich gemacht in deinem Referat, also wirklich, wie wenig sinnhaft das ist, diese Masken aufzutragen. Und dann war halt der Vortrag irgendwann vorbei und der gute oder arme Olli war dazu gezwungen, das Publikum zu ermahnen, doch jetzt bitte auch brav die Maske aufzusetzen, sobald man sich dann vom Stuhl erhebt. War das wirklich so schizophren, wie sich das anhört?
Irgendwie eine skurrile Situation. Doch, ich empfinde es immer skurril. Ehrlich gesagt, ich denke mir es auch jetzt, ich habe es jetzt gerade im italienischen Wirtshaus gesehen, wie Leute das mitmachen können, so lange, dieses irrsinnige Kasperl-Theater-Ritual. Man sitzt am Tisch, vielleicht auch mit Fremden zusammen. Sobald man aufsteht, zur Toilette geht, zieht man sich komisch irgendeine alte Maske, die man aus der Tasche rauszieht, drüber und geht dann hin. Oder wenn man die Treppe runtergeht zum Ausgang, zieht man es auf. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie Menschen das bereitwillig mitmachen, das nicht hinterfragen oder so wenige Menschen das hinterfragen. Das schockiert mich immer wieder. Ich wusste natürlich, dass Oliver unter dem Zugzwang ist, weil natürlich da Auflagen bestehen. Er kann gar nicht anders als seinen letztendlich Gästen zu sagen, bitte haltet euch an die Vorschriften, sonst wird das ganze Jahr durch Behörden wieder abgeblasen. Leider ist es so, leider.
Ja, in Berlin haben ja jetzt dieses Wochenende zeitgleich zum Regentreff, hat ja dieser große Schweigemarsch stattgefunden und da gab es ja auch lustige Auflagen, wo man wirklich den Mindestabstand eben penibel einhalten muss. Das war genauso wie beim Regentreff, nur die Krüppchen, die Haushalte durften zusammenlaufen und dann bis zum nächsten Krüppchen wirklich nach vorne, nach hinten, nach überall eine Armlänge Abstand. Ja. Und man möge sich mal vorstellen, da kommen jetzt wirklich 100.000 Leute. Das kannst du mit denen ja gar nicht mehr umsetzen.
Diese Black Lives Matter Demo in Berlin am 6.6., da waren ja die Leute auch ohne Masken, haben eng auf eng zusammengefeiert und man hat überhaupt keinen Anstieg von irgendwelchen Infektionszahlen gesehen. Da müssten ja die Infektionszahlen explodiert sein und man hat nichts gemerkt. Das war im Juni schon und später war natürlich dieses 1.8. in Berlin, das waren ja auch dann über 1 Million Leute, wenn auch in den Medien viel kleiner dargestellt. Und da wurden natürlich die Abstände, konnten gar nicht so eingehalten werden. Die wurden ja zum Teil von der Polizei zusammengetrieben. Und man sieht, hat sich ja nichts geändert. Die Leute haben es komischerweise überlebt. Das ist erstaunlich irgendwie, ja.
Nur fürs Protokoll, wir müssen feststellen, dass es wirklich nicht so viele Leute waren. Wir haben uns geeinigt und sagen 150.000 an der Bühne, direkt vor der ganz großen Veranstaltung. Auch das waren nicht so viele, wie kolportiert wurde. Ich habe es auch gehofft, aber es gibt einige Leute, die haben sich da mit viel Mühe die sämtlichen Videomaterialien angeschaut. Aber die Zahl selber ist ja gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es Zehntausende und noch mehr Leute waren, die zusammen waren. Und es gab keinen signifikanten Anstieg in den Infektionszahlen. Nirgendwo. Exakt. Bei Exakt. Black Lives Matter nicht, 1.8. nicht, 29.8. nicht, weltweit nicht. Und das ist das Entscheidende, was eben du und viele deiner Kollegen auch sagen. Es gibt diese Panik. Es ist kein Grund dafür, diese Panik, und deswegen muss das alles beendet werden.
Absolut, absolut. Aber
trotzdem war jetzt nicht nur der Abstand geboten in Berlin am 10.10., sondern es musste auch noch Mundschutz getragen werden. Also man hat die Leute bei dem Schweigemarsch wirklich dazu verdonnert, großen Abstand zu halten, Mundschutz zu tragen. Ich habe Berichte gehört, dass die Polizei recht unfreundlich geworden ist, wenn denn der Lappen nur unter der Nase hing und das im Freien.
Darf ich euch ganz kurz alleine lassen? Ich habe hier ein kleines Hündchen mit einem kleinen Problem und wenn ich die jetzt nicht rauslasse, dann mache ich hier eine halbe Stunde sauber. Ich bin gleich
mach
zurück.
Mal, gell? Wir kriegen das schon
okay.
Ohne den Herrn Moderator hin.
Ein bisschen weiter. Okay. Also das ist skurril. Ich kann auch nicht. Ich höre ja auch, dass man sogar in der Schule im Sportunterricht im Freien verlangen manche, dass man da die Maske trägt. Was soll das für einen Sinn machen? Und ich habe von meinen eigenen Patienten schon Schilderungen, dass es da zu Kreislaufkollaps von Schülern gekommen ist. Also bei so einem Marsch jetzt, wie du gerade beschrieben hast, bei einem Demo-Marsch in Berlin, macht es ja auch keinen Sinn, wenn man Abstand hält, geht er später auch durch die Fußgängerzone, sogar enger wahrscheinlich, und kein Mensch kümmert sich drum.
Ja, und
ein bisschen Schikanen wahrscheinlich, ja.
Na, es hieß ja mal, die Maske sei notwendig, wenn man den Abstand nicht einhalten kann. Mhm. Oder? Oder es war doch mal so.
Sorry.
Ja. Es ist mir völlig neu, dass man mittlerweile im Freien Maske tragen muss, obwohl man den Abstand einhalten kann. Das war ja von vornherein gar nicht so vorgesehen. Also das wird halt immer restriktiver, die Maßnahmen. Ja.
Jetzt, wo wir schon seit Wochen keine echten Infektionszahlen mehr haben, dass jetzt die Maßnahmen schlimmer werden, ist ja überhaupt das Skurrilste letztendlich. Und ich muss zugeben, ich begegne auch auf der Straße Leute, die freiwillig hier in der Fußgängerzone, in Passau ist es noch nicht, keine Pflicht, aber die tragen freiwillig schon ihre Masken im Freien. Teilweise Leute, wo man sagt, naja, der Gesundheitszustand ist bedenklich, denen hat man noch mehr Angst eingejagt, dass sie das Risikoklientel sind und dann die Maske tragen. Es tut mir so leid, wenn ich eine alte Omi sehe, die quasi sich eh kaum noch durch die Gassen schleppen kann, aber diese Maske tragen muss, weil ihr irgendjemand eingeredet hat, dass sie sie schützen würde. Also das tut mir weh im Herzen, wenn ich sowas sehe.
Unglaublich. Also was jetzt Sportunterricht betrifft, weiß ich es nicht. Es kursieren natürlich wahnsinnig viele Meldungen und damit werden natürlich auch Emotionen getriggert, einfach mit bewussten Fake News. Von daher, ich weiß es nicht, habe aber auch viele Berichte auch schon persönlich, also aus dem nahen Umfeld Berichte gehört, dass es tatsächlich hier und da der Fall sein soll, dass man das im Sportunterricht bereits gemacht hat. Es gab auch Bilder von so einem Jugendsport, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas mit Jugendrent oder so aus Berlin. Und da sind die dort wirklich 10 Kilometer gerannt hier mit Maske. Also das ist schon hart. Davon waren Fotos in der Zeitung. Beim Sportunterricht, wie gesagt, weiß ich es nicht. Aber wenn dem so sein sollte, dass das wirklich von oben herab angeordnet werden sollte irgendwann mal, ich glaube im Moment ist das noch nirgendwo der Fall, da mag vielleicht mal irgendein Direktor irgendwo es übertreiben, ja. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Aber Ronny, du bist ja Mediziner. Beziehungsweise kommen ja viele Menschen zu dir und da geht es ja auch oft um das Thema. Denn du bist jemand von nur wenigen, die bereit sind, Atteste auszustellen gegen diesen Mund-Nasen-Schutz. Und jetzt hat man ja aber auch gehört, dass das ja ganz besonders kritisiert wird. Ja, da gab es ja auch Leute, die haben quasi jeden einfach einen Attest ausgeschrieben, die haben dann auch Stress gekriegt mit den Behörden. Wie ist denn das bei dir?
Also ich versuche mich insofern an die Vorgaben zu halten, dass ich natürlich alle Menschen anschaue, mit denen spreche, aber natürlich in ihre Beschwerden glaube natürlich, die sie mir schildern. Und ich sehe es als meine Uraufgabe als Arzt, dass ich Menschen unterstütze, auch Gesunde im Übrigen, die jetzt nicht unbedingt groß vorerkrankt sein müssen, dass ich ihnen helfe, ihre Gesundheit zu halten. Das ist eine der wichtigsten ärztlichen Aufgaben, die Prävention. Und ich weiß ja, dass es keine ernstzunehmende wissenschaftliche Studie gibt, die irgendwie die Sinnhaftigkeit einer Maske beweisen würde. Und ich weiß aber andererseits, dass es zig Beweise gibt und Fälle gibt, dass man, wo Menschen schweren Schaden genommen haben unter der Maske. Und wir wissen ja, dass sich quasi nach kürzester Zeit der Kohlendioxidgehalt in der Luft unter der Maske dermaßen erhöht, dass es natürlich zur Kohlendioxidrückatmung kommt. Das macht eine Übersäuerung des Blutes. Und das macht all die Beschwerden, die mir die Leute schildern. Also ich höre tagtäglich Kinder, die sagen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kriege Kopfschmerzen, mir ist schwindelig, mir wird übel, ich erbreche. Es gibt sogar glaubhafte Schilderungen, das muss ich glauben, die mir gesagt haben, sie haben einen epileptischen Anfall bekommen. Es gibt in meinem Klientel zwei Schülerinnen, die kollabiert sind unter der Maske, eine in der Schule, das hat jeweils Notarzteinsatz ausgelöst und die andere im Sportunterricht mit Maske. Also es gibt Leute, die das anscheinend anordnen. Also das ist mir glaubhaft geschildert worden und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Aber ich frage mich natürlich, welcher Lehrer kann sowas zulassen, der irgendwann mal Sport studiert hat. Ich würde mir hoffen, dass auch die Lehrer da einschreiten und sagen, bitte Leute, Maske runter, was bringt das irgendwie? Und ich bin natürlich bereit, diesen Menschen zu helfen. Es kommen wirklich, also es ist fast eine Art Pilgerstätte, weil es leider viel zu wenig Kollegen gibt, die sich hieran beteiligen.
Und wie erklärst du dir das? Ist das der Druck, der von oben kommt, dass man mit dem Entzug der Zulassung droht? Approbation ist das richtige Wort dafür, ja? Und denkst du, dass deswegen so viele sagen, ich weiß zwar, dass es Quatsch ist, aber ich will weiter hier praktizieren?
Ich glaube, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen, die, wie du gerade gesagt hast, die denken, sie wissen, dass es nicht so sinnvoll ist, aber sie wollen nicht auffallen, sie wollen das weitermachen, sie wollen ihre Praxis weiterhin finanziell halt über Wasser halten und dann dem behördlichen Druck doch stattgeben. Und es gibt sicherlich auch Kollegen, die an dieses Narrativ vom gefährlichen, todbringenden Virus, der immer noch kursiert und dem letztendlich dann nur mit der Impfung beikommen können, glauben. Es schockiert mich zwar, wie kann jemand Medizin studiert haben, der das noch nach all dem, was wir bisher wissen, noch glauben kann. Aber es wird uns natürlich ständig von den öffentlich-rechtlichen Medien, von den gängigen Tageszeitungen, von den Magazinen serviert. Und wenn jemand daran glaubt, dass es hier noch freien Journalismus gibt und das 1:1 umsetzt, dann hat er vielleicht auch keine andere Wahl, aus diesem Narrativ auf den Leim zu gehen. So wird es wahrscheinlich sein, vermute ich mal.
Na, wir werden ja jeden Tag auch jetzt unter anderem damit beaufschlagt, dass mit irgendwelchen Studien, die belegen würden, dass die Masken völlig ungefährlich sind und auch, dass das jetzt mit dem CO2, mit der Rückatmung etc., das wäre alles total Quatsch. Es gäbe absolut gar keine Indizien, Hinweise und erst recht keine Beweise dafür, dass das auch nur in irgendeiner Weise schädlich sei. Und wie du sagst, es gab ja Fälle, da sind Menschen umgekippt und die drumherum stehenden Menschen haben sich nicht getraut, denen die Maske abzunehmen, geschweige denn mal zu gucken, was da jetzt, also sprich erste Hilfe zu leisten, das musste dann der Notarzt machen oder der Krankenwagen oder derjenige, der halt zuerst am Ort war. Also das ist diese Schizophrenie, ja, womöglich haben die denen nicht geholfen, um denen nicht zu schaden. Ne? Soweit geht es vielleicht bei einigen noch im Kopf. Ja? Fasse ich jetzt mal lieber nicht an, nicht, dass ich ihn anstecke.
Na, ich glaube wirklich, dass viele Angst haben, sich anzustecken, indem sie sowas machen. Das ist so schlimm, wie die Gesellschaft letztendlich verroht. Also ich habe ein Beispiel, das hat mir eine Kindergärtnerin erzählt. Da ist ein Kind, ein Vorschulkind im Kindergarten, im Freien, auf der Schaukel gesessen und fällt da runter. Ein anderes Kind, das mit dem gut befreundet war, läuft instinktiv hin, will dem Kind aufheben. Eine andere Erzieherin sagt, bleib da ja fern, du kannst dich da anstecken. Also man redet den Kindern ein, dass eine Gefahr besteht, wenn ich zum anderen berühre und ihm helfe. Also wie krank ist das? Was bauen wir für komische Verhaltensweisen auf? Und weil du gerade sagst, es brechen Leute zusammen. Also meine eigene Mitarbeiterin hat den Fall erlebt, dass sie beim Einkaufen war. Ein älterer Mann schiebt mit Maske diesen Einkaufswagen im Freien dann noch, will ihn zurückgeben, bricht zusammen. Und es traut sich zunächst mal kein Mensch hin, in irgendwie näher. Das war noch zu Beginn, das war im Mai oder so. Und traut sich dahin, dem zu helfen, bis sie dann selber, sie war weiter weg, hingelaufen ist und ihm geholfen hat. Die Umstehenden haben zunächst mal Abstand gehalten, dachten, das ist wahrscheinlich ein Zeichen, der Mann ist schwer Covid-19 erkrankt und da dürfen wir jetzt sofort, müssen wir fernbleiben. Also das redet man den Menschen ein und viele können sich ja da nicht helfen und kein anderes Bild machen. Und ich stelle fest, dass unsere Umgangsformen zunehmend verhärten und verrohen. Und das ist der nächste Effekt, den wir dieser komischen Inszenierung da letztendlich vorwerfen müssen, dass wir die ganze Gesellschaft, unser Zusammenleben, unser soziales Verhalten komplett umkonditionieren. Das macht mir schwere Sorgen.
Also wirklich ein Clip, der das Ganze nochmal wirklich veranschaulicht, den würde ich gerne an der Stelle mal kurz zeigen. Also Überwachungskamera in England, man sieht, da ist ein Sarg, ja, und ein Mann rechts nimmt den Stuhl, steht auf, geht offensichtlich zu seiner Mutter, der Mann tut ihm gleich. Und jetzt, als der dritte Sohn, ja, noch zu seiner trauernden Mutter will, da springt der Bestatter dazwischen. Leute, das geht so nicht, zurück an euren Platz. Hier trauert jeder für sich alleine in Corona-Zeiten.
Unglaublich schockierend.
Und das ist wirklich, also als ich das erste Mal gesehen habe,
das ist Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, ja. Und das passt wirklich zu dem, was du gerade sagtest, die Verrohung der Gesellschaft.
Das ist Wahnsinn. Wenn ich das sehe, das tut mir weh, weil ich denke, man hat ja diese wichtigen Zeremonielle, dass man quasi bei einer Totengedenkfeier oder bei der Beerdigung Abschied nimmt, dass alle wichtigen Angehörigen nochmal sich trösten können und quasi nochmal den Verstorbenen würdigen können. Das ist ja komplett die letzten Monate zerstört worden. Also die armen zurückbleibenden Angehörigen, die jetzt nicht mehr diesen Trost finden, dass sie niemand mehr in den Arm nehmen kann, weil jetzt angeblich da die Corona-Gefahr droht, das kann man doch nicht hinnehmen. Und ich finde, da haben auch die Kirchen versagt, die das einfach über sich haben ergehen lassen. Also ich bin da komplett frustriert, wie wenig Widerspruch es da in der Kirche gab. Es gab einzelne Pfarrer, die gesagt haben, bei uns machen wir es anders. Aber es ist ja traurig, dass man so eine Beerdigungsfeier, normal kommen da viele Menschen zusammen, dass man die auf so wenige begrenzt und dann noch diesen bescheuerten Abstand hält. Also der Mensch ist ein soziales Wesen, der Mensch muss sich nahe kommen können, der Mensch muss sich umarmen dürfen. Also mir tut es im Herzen weh, wenn ich sowas sehe. Und es ist bei Hochzeitsfeiern nicht anders. Also es ist bei Hochzeitsfeiern auch so, dass die begrenzt werden. Also es gibt da wirklich schlimme Dinge. Ich habe es dem Robert heute schon gesagt, ich habe eine Hochzeitsfeier im eigenen weiteren Familienkreis gesehen, was mich eher traurig gestimmt hat, als ein junges Paar dann vom Standesamt rauskam, unter einem kleinen Spalier durchlief und beide die Maske auf hatten. Also das tut weh. Im Freien schon wohlgemerkt wieder.
Wahrscheinlich bei den Hochzeitsfotos auch.
Ja, genau, dann kann man sagen, ich weiß wenigstens, in welchem Jahr das stattfand. Und wenn es ein Kind gibt, dann wird er Covid oder Corona getauft. Wahrscheinlich irgendwie so. Es ist schrecklich.
Jetzt eine Frage, die mir gerade durch den Kopf stößt, weil hier ist jetzt gerade noch ein anderes Video eingeblendet worden auf diesem Facebook-Kanal, wo eben Leute mit Masken drauf sitzen und die sich, da hat einer ein Schild in der Hand, Nazis verpisst euch, keiner vermisst euch und so nach dem Motto, wie kann man denn überhaupt solche Dinge auf nur ansatzweise nicht glauben und warum machen die nicht mit, das ist doch asozial und so weiter. Jetzt war vor kurzem am 5.10. dieser berühmte Bericht von AD Extra, Brennpunkt Corona, 20 Minuten und 8 Minuten lang kamen knallharte Fakten, wo das Narrativ in Frage gestellt wurde. Man muss die Fallzahlen in Relation bringen, es gibt keine Übersterblichkeit und es gibt auch keine Fälle mehr, das müsste man alles jetzt anders sehen und so weiter und so fort. Und diesen Clip hat jemand bei Facebook seiner Gruppe geschickt, so nach dem Motto, hey Leute, guckt mal, was ich hier gefunden habe, ARD. Und er wurde dafür gegeißelt und beleidigt und beschimpft. Wie kannst du nur sowas behaupten? Und er hat nur gesagt, Leute, ich habe jetzt hier nicht irgendwie ein ultra verschwörungsmäßiges Portal zitiert, sondern ich habe euch gerade einen Link von der ARD geschickt. Und das hat nicht ausgereicht, um diesen Spin in deinem Kopf zu durchbrechen. Kannst du dir das erklären? Weil das ist ja dann schon ein pathologisches Problem, was wir da mittlerweile haben.
Absolut. Man hat sogar das Gefühl, dass die Menschen, die jetzt diesem Narrativ schon seit Monaten auf den Leim gehen, irgendeine Art Suchtverhalten wahrscheinlich entwickelt haben. Das heißt, die wollen gar keine anderen Botschaften hören, die ihnen vielleicht aufzeigen könnten, dass da vielleicht doch nicht alles stimmt, was die bis dato geglaubt haben. Vielleicht will man weiter in dem Glauben sein und lehnt von Haus aus alles ab, was einem da rausbringen könnte. Wie wenn man verliebt ist mit jemandem, wahrscheinlich auch die schlechten Eigenschaften. Ich sieht, man hat eine rosa Brille auf. Und sowas gibt es wahrscheinlich jetzt auch für die Neugläubigen, die an das bösartige Covid-19-Virus glauben noch. Also ich vermute es so, ich kann es nicht erklären. Ich habe den Bericht nicht gesehen, aber viele meiner Kollegen aus dem Verein haben es positiv kommentiert. Jetzt fällt sich die ARD ja schon mal selber mehr oder weniger oder schießt sich selber ins Knie. Und ich weiß nicht, wie man das journalistisch erklären kann, dass sie plötzlich wirklich mal bessere Statements gebracht haben, ob das ein Zeichen ist, ob da ein paar vernünftige Journalisten am Werk sind. Ich weiß es nicht, kann man es als ein Licht am Ende des Tunnels deuten? Ihr seid Journalisten, was würdet ihr dazu sagen?
Es gibt verschiedene Chefredakteure und es gibt halt immer so einen CVD, ja, einen Chef vom Dienst, der halt an dem Tag das Sagen hat. Ja, und die wechseln halt mal. Der eine ist die Woche dran, am nächsten Tag ist jemand anders dran. Wenn man diese Dienstpläne kennt, weil man dort arbeitet, dann merkt man das sogar tatsächlich im Programm. Wenn man das natürlich nicht weiß, dann kann man das natürlich auch nicht sehen, dass da ein gewisses Muster entsteht. Okay. Aber natürlich, auch Fernsehen wird von Menschen gemacht und da gibt es natürlich die einen und die anderen. Selbst bei der ARD.
Ja, auf das warten wir doch alle sehnsüchtig, dass es irgendwelche Journalisten gibt oder die sich finden, die ihr Berufsethos ernst nehmen und sagen, wir können das nicht mehr mitmachen, wir stehen jetzt auf und vielleicht in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das wäre doch wunderbar, das wäre schon mal ein Riesengewinn aus meiner Sicht.
Also es ist eine Welle, die muss natürlich irgendwie Fahrt aufnehmen, solange das wirklich so ganz wenige Stimmen sind, die vielleicht auch so eine gewisse Argumentationsschwäche auch aufweisen, die kannst du natürlich sofort platt machen. So. Aber wenn die dann wieder aufstehen und immer wieder aufstehen und immer wieder und sich nicht platt machen lassen und dann noch so jemanden dazu bekommen wie ein Wendler, ja, der sagt, ey, ich kann sie nicht platt machen, ich bin der Wendler. Ja. Wo du wirklich diese Power mittlerweile merkst, dass es den Leuten auch wirklich ernst ist. Ja, das ist jetzt hier nicht irgendein Scheiß, der da die Leute umtreibt, sondern die haben wirklich ein Anliegen. Und das ist völlig berechtigt. Und dem entgegen steht ja nur noch Propaganda. Das beste Beispiel dafür ist ja diese YouTuberin, MyLab oder wie die heißt, die mal irgendwie am MIT studiert hat und jetzt halt eine ganz erfolgreiche YouTube-Influencerin ist mit über 1 Million Abonnenten, aber eben auch für die Tagesschau ab und zu mal einen Kommentar spricht. Mit ihrem YouTube-Kanal der Funk Mediengruppe beiwohnt, sprich GEZ-Gelder kassiert und dann auf ihrem YouTube-Kanal mal eben auf dem Platz 1 bei YouTube trendet vor wenigen Tagen mit einem Video, wo sie sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass es hier noch Wissenschaftler gibt, sogenannte Wissenschaftler, die hier eine andere Meinung haben und sie wäre nicht bereit, so jemanden wie ein Bhakti oder eben auch dir, Ronny, überhaupt zuzuhören, weil was soll das? Ja? Und jetzt kommt der Hammer. Dafür kriegt die das Bundesverdienstkreuz, beziehungsweise hat es schon bekommen.
Also das sind wir halt beim Thema. Da muss ich sagen, da kocht in mir was hoch. Wenn ich sehe, dass ein anderer Chef-Virologe das auch bekommen hat, da muss ich sagen, das ist die komplette Entwertung dieses höchsten Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Und Gott sei Dank hat eine dieser Verdienstkreuzträgerin auch richtig reagiert und hat diesen Orden zurückgegeben, oder ich sage es mal Orden, diese Auszeichnung zurückgegeben, weil der ist ja komplett entwertet. Also wir sehen ja mittlerweile, was da abgeht. Jemand, der quasi, jetzt nenne ich mal Drosten, der quasi schon als sogenannter Experte 2009 bei der Inszenierung der Schweinegrippe mithalf, dafür verantwortlich war, dass große Millionenbeträge an Steuergeldern verschwendet wurden für eine unsinnige Impfung, den dann nochmal als Experten zu berufen und ihm dann später noch dann einen Verdienstorden zu geben. Es ist ja unglaublich. Also wo sind wir hingekommen? Das echauffiert mich.
Und vor allem, du hast es ja auch in deinem Referat erwähnt, dass durch die Impfschäden alleine in Deutschland, damals 2009, insgesamt 700 Kinder ihr Leben lang unter Narkolepsie leiden würden. Also diese Schlafattacken, diese du kannst es besser erklären, was das ist. Also eine unheilbare Krankheit.
Ja, ja, genau. Also dieser Impfstoff Pandemrix, den GlaxoSmithKline damals im Auftrag der Bundesregierung, also zumindest hergestellt haben. Die Bundesregierung hat im vorauseilenden Denken, damals auch schon unter Frau Merkel, dann 50 Millionen Impfstoffdosen bestellt für die deutsche Bevölkerung. Gott sei Dank gab es so schlaue Leute wie Herrn Wodak und Herrn Dakti, die damals schon die Bevölkerung aufgeklärt haben. Und in Deutschland kam die Aufklärung rechtzeitig, sodass diese Impfstoffe, also eine Dosis hat ungefähr 8 Euro gekostet. Also das waren dann 400 Millionen Euro, die allein für die Impfstoffbereitstellung hergenommen wurden. Und damals hat man schon gemerkt, als der in Deutschland verfügbar war, dass das ja die harmloseste Grippewelle aller Zeiten ist. Und dazu haben natürlich auch Wodak und Dakti gut dabei getragen, sodass die deutsche Bevölkerung eigentlich diesen Impfstoff abgelehnt hat. In Skandinavien war man halt da ein bisschen vorauseilender und hat vor allem Jugendliche und Kinder geimpft. Und da gibt es 1400 Fälle, so denke ich, an Narkolepsie. Und das ist eine ganz dramatische Erkrankung. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo ein Rezeptor im Schlaf-Wach-Zentrum irreversibel gestört wird, geschädigt wird. Und diese Menschen dann plötzlich beim normalen Arbeiten tagsüber plötzlich in eine Schlafattacke bekommen, brechen dann zusammen, fallen um sozusagen, können oft ihre ganze Tonus, ihre Muskulatur verlieren. Und nachts haben die nicht mehr einen erholsamen Schlaf. Also diese Menschen leiden ihr ganzes Leben lang dran an dieser schrecklichen Krankheit. Es gibt da keine Behandlung. Und das müsste uns ja wirklich ein großes, großes Warnzeichen sein, dass das, was jetzt heraufbeschworen wird mit einer neuen Impfung für eine ebenso Erkrankung, wo man keine Impfung braucht, weil es ja gar keinen Sinn macht, da eine Gegenimpfung zu erstellen. Das müsste uns doch eigentlich ein Riesenwarnzeichen geben. Und trotzdem gibt es noch Leute, die offensichtlich sagen, wir warten drauf, bis wir endlich diese Impfung kriegen. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Die EU hat ja schon mal bei den Impfherstellern 400 Millionen Dosen bestellt, genau, im vorauseilenden Gehorsam, einen Deal über 1 Milliarde abgeschlossen. Und das Geld fließt jetzt und muss auch nicht zurückgezahlt werden im Falle, dass die gar keinen Impfstoff entwickeln. Also da wird quasi ein Produkt bezahlt, was es noch gar nicht gibt. Aber das Gute ist, dass im Gegenzug für die Großzügigkeit die Pharmakonzerne nicht haften müssen, falls sie doch mal einen Impfstoff herstellen, der dann Nebenwirkungen verursacht. So, und weil ja gerade die Schweinegrippe erwähnt wurde, war es nicht damals so, dass es da irgendwie so einen Zwei-Klassen-Impfstoff gab? Und
zack, das ist doch da. Ja, genau. Die Regierungsmitglieder haben sich einen Impfstoff gegönnt von einer anderen Firma, der ohne Verstärker auskam. Es war nämlich so, dass beim Pandemrix dieser Verstärker, den man oft dazu setzt, damit der Impfstoff besser vom Immunsystem eben angenommen wird, beziehungsweise eine Immunreaktion kommt, dieser Verstärker war eigentlich der Auslöser für diese autoimmune Erkrankung. Aber die Bundesregierung hat sich schon mal einen ohne Verstärker gegönnt. Das war das Zweiklassenmedizinsystem, ja. Bin mal gespannt, ob diesmal dann auch vielleicht Regierungsmitarbeiter sich den nicht genetisch veränderten Impfstoff nehmen, der nicht mit einer mRNA Teil des von Virusgenom auskommt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Version, ja, dass es nur verschwendete Gelder sind und dann trotzdem keine Impfung rauskommt, wäre aus medizinischen Gründen die bessere noch, muss ich sagen. Dann wird man zwar wieder mal irgendwie Geld durchgewunken haben, 1:1 von den Taschen der Steuerzahler in den Rachen der Pharmaindustrie. Das ist sicherlich schon öfter passiert. Aber dann wäre die Bevölkerung wenigstens nicht geschädigt. Schlimmer wird es, wenn der Impfstoff demnächst auf den Markt kommt und vielleicht sogar noch der Impfzwang kommt. Ich habe da meine Sorgen, dass in diese Richtung gehen wird. Ja.
Stichwort Impfstoffe. Jetzt reden wir ja auch da über eine technologische Weiterentwicklung von Impfstoffen. Ein Gebiet, wo wir als medizinische Laien ja irgendwie wahrscheinlich uns das schwerfällt, das überhaupt zu erfassen. Aber es wird ja jetzt über diese RNA-Impfstoffe gesprochen. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Also beziehungsweise gab es die schon mal? Wurden die schon mal angewendet irgendwann?
Das ist ein absolutes Novum. Wenn man denkt, wie sich die Menschen aufregen, wenn sie irgendwo von einer gentechnisch veränderten Kartoffel oder von einer Maissorte hören, zu Recht natürlich aufregen, weil es nicht braucht. Wie mehr müsste man sich jetzt aufregen, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Impfstoff und packen da eine kleine Gensequenz, ein RNA, also dieser Coronavirus hat eine RNA, eine einsträngige Nukleinsäurenkette, und man möchte diesen kleinen Bauplan, also so eine Nukleinsäurenkette ist letztendlich ein Bauplan, nach der dann in bestimmten Zellorganellen, Ribosomen, dann letztendlich Eiweiße zusammengebaut werden. Man möchte diesen Teil, der letztendlich dann für die Virushändchen, praktisch sagt immer die Virushändchen, also die Andockstellen an den Fortsetzern, an den Spikes dieser Coronaviren, diesen Bauteil möchte man quasi dann in einen Impfstoff hineinpacken mit einem letztendlich einem kleinen Produkt, einer kleinen Hülle, mit der man das praktisch in die Zelle bekommt, einen Carrier. Und dann wäre die Vorstellung, dass die Zelle, und wir wissen gar nicht, in welche Zelle es gelangt, fortan dann, also diese entpackte mRNA geht dann in die Ribosomen und die erkennen dann einen neuen Bauplan. Wir haben jetzt einen Auftrag, wir müssen jetzt Virushändchen bilden. Und diese Virushändchen werden dann in größerer Menge gebildet und sollen dann praktisch von der Zelle freigesetzt werden, das ist die Vorstellung der Impfstoffherstellung. Dagegen soll dann der Körper Antikörper bilden. Da soll dann Antikörper bilden, diese Antikörper würden fortan dann alle anderen Viren, die jetzt kommen, sofort an den Händchen packen und das Andocken dieser Viren an die Zelle unschädlich machen. Jetzt muss man sich zum einen vorstellen, dass Coronaviren ja wahnsinnig schnell sich verändern. Das ist ja schon ein Grund, dass so eine Impfung nicht viel bringt, weil jetzt sagen wir mal, die haben jetzt das Händchen von dem SARS-CoV-2, aber die jetzt demnächst wiederkommen Coronaviren sind ja schon ganz andere. Das sagen namhafte Virologen, dass die einer ständigen Mutation unterliegen und dass wir jetzt bei uns überhaupt nicht mehr diesen ursprünglichen Wuhan-Erreger nachweisen können. Also es ist ein komplett anderes Genom, sodass diese Impfung ja schon mal von dieser Seite keinen großen Sinn macht. Das Problem ist aber, und das erklärt der Vorsitzende unseres Vereins, Professor Bakte, immer ganz nett, er sagt, wenn egal ein Virus zusammengebaut wird oder auch nur ein Virushändchen. Es entstehen bei solchen Prozessen, wo ein Eiweiß, ein Virusprotein zusammengebaut wird, immer Abfallstoffe, also immer Nebenstoffe, die quasi an der Zellaußenseite exprimiert oder dargestellt werden. Er sagt immer, der Müll wird vor die Zelle gestellt. Und wir haben ja, das wissen wir von Studien, mindestens 80%, mehr als 80% der Bevölkerung hat schon aktive T-Lymphozyten, T-Helferzellen, T-Killerzellen, die letztendlich Folgendes machen, die patrouillieren durch den Körper und schauen überall, wo jetzt quasi eine Zelle gerade mal Virus produzieren könnte. Weil dann erkennen die, aha, die Zelle ist virusbefallen, bevor die sich jetzt letztendlich diese Viren noch vermehren und die nächsten Zellen befallen werden, killen wir lieber mal diese Zelle und machen die unschädlich. Also man kann sagen, der Brand wird im Frühstadium gelöscht. Und jetzt entsteht natürlich auch bei der Produktion der Virushändchen, die ja per se nichts Gefährliches wären, auch so Abfallstoffe und unsere immunkompetenten Zellen können eben dann diese Zelle als vermeintlich mit dem echten Virus infiziert betrachten und unschädlich oder killen. Also das heißt, es werden dann unnötig Zellen angegriffen. Es kann zu Autoimmunreaktionen kommen durch diese Impfung. Das muss man auf jeden Fall fürchten. Und noch dazu muss man sagen, dank dieses tollen Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei epidemischer Bedrohung nationaler Bedeutung sozusagen, kann man ja letztendlich bestimmte Sicherheitsgesetze, die für die Herstellung von Impfstoffen gemacht sind, dass nämlich ein Impfstoff einfach bestimmte Sicherheitsstadien durchlaufen muss und Prüfungen durchlaufen muss, was normalerweise 10 bis 12 Jahre dauert, kann man jetzt auf ein Minimum verkürzen. Das nennt sich dann auch noch Gesetz zum Schutz der Bevölkerung sozusagen und kann dann einen komplett ungeprüften Impfstoff oder kurz geprüften Impfstoff auf die Menschheit loslassen. Das ist nochmal das Perverse dazu. Also es wird richtig kritisch. Also, und ich kann jedem nur raten, von dieser mRNA-Impfung tunlichst die Finger zu lassen. Also ich würde es nicht mal dem am ältesten Mitglied meiner Familie sozusagen, meinem Vater beispielsweise, würde ich sowas dringend empfehlen, nicht zu machen, weil ich denke, sein Immunsystem hat von Haus aus einen besseren Schutz, als er durch diese Impfung bekäme. Also es gibt für mich keinen Grund, irgendjemand diese Impfung anzuempfehlen. Ich weiß nicht, warum es von öffentlicher Seite gemacht wird.
Also nochmal zum Verständnis, dieser Impfstoff würde quasi gesunde Zellen so modifizieren, dass das Immunsystem diese gesunden Zellen als krank identifiziert und dann vorsorglich diese gesunden Zellen mal eben killt, weil das Immunsystem denkt, sie sind krank. Das wäre dann, also wenn das passiert, wäre das dann der Impfschaden sozusagen.
Es wäre ein möglicher Impfschaden, dass also dann einfach unsere immunkompetenten Zellen, unsere eigenen Körperzellen, die ja jetzt nicht virusinfiziert sind, sondern nur den kleinen Auftrag bekommen haben, Virushändchen herzustellen, einfach angreifen, weil sie das so auffassen oder so letztendlich erkennen, wie wenn die Zelle von einem ganzen Virus befallen wäre.
Aber das macht jetzt nicht jedes Immunsystem, aber einige.
Also es ist ja so, man meint immer, man impft immer und dann bilden sich von den B-Lymphozyten Antikörper, also B-Zellen, die machen dann Antikörperbildungen und diese Antikörper sind spezifisch und wenn man Glück hat, findet man eben Antikörper, die dann irgendeinen anderen Virus oder irgendetwas unschädlich machen können. Aber das Thema ist, dass die meiste, der wahrscheinlich wichtigere Zweig der Immunabwehr auf Basis der T-Lymphozyten, das ist das zelluläre Immunsystem. Und da gibt es hauptsächlich die T-Helferzellen und die T-Killerzellen. Die arbeiten zusammen und die erkennen halt immer, wenn irgendeine Zelle quasi von einem Virus infiziert ist, weil eben bestimmte Abfallproteine entstehen, die von der Zelle an die Außenseite entsorgt werden. Bakti bezeichnet es zu besserem Verständnis als Müll. Müll steht, wird vor die Haustür gestellt. Und überall dort, wo bei der Zelle Müll vor der Haustür steht, erkennt die patrouillierende T-Zelle, jetzt ist hier die Zelle wohl befallen. Und dann werden eben die Killerzellen dazugeholt und die fressen letztendlich, also die töten diese Zelle dann mitsamt ihrem Inhalt ab sozusagen. Das, wenn in größeren Mengen, in größeren Umfang funktioniert, dann gibt es natürlich Autoimmunreaktionen. Und völlig unnötigerweise werden Körperzellen zerstört sozusagen. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Und dieser Aspekt, ich bin jetzt kein Virologe und ich bin auch kein Immunologe, aber soweit kann ich es auch begreifen, dass ich sage, wie soll das dann funktionieren, wenn also jetzt quasi im, wie die Impfindustrie sich das vorstellt, wenn diese Virushändchen jetzt gebildet werden, dann würden die quasi in größeren Mengen wieder in die Zwischenzellräume kommen und irgendwann würden dann Antikörper sich dagegen bilden. Also ich kann es nicht richtig nachvollziehen, wie das funktionieren soll. Und diese Antikörper würden dann spezifisch an diese Virushändchen binden können und im Falle, wenn jetzt dann wirklich ein vollständiges Virus mit denselben Händchen angreift, dann würde dieses Virus neutralisiert werden können. So wäre die Zielvorstellung. Aber wir wissen ja, dass dieses Virus jetzt eigentlich schon gar nicht mehr so vorliegt, weil die neuen Coronaviren ja schon wieder verändert sind und möglicherweise oder wahrscheinlich schon auch ganz andere Molekülstrukturen ihrer Händchen haben. Also schon allein aus dem Grund macht es keinen Sinn, diesen Impfstoff jetzt zu applizieren.
Das klingt ja noch krasser wie im Gruselkabinett des Dr. Mabuse sozusagen.
Irgendwie
ja.
Ist ein totaler Wahnsinn, was hier abgeht. Und also ich hoffe, dass es ähnlich geschehen wird, wie es damals bei der Schweinegrippe war, dass bis dann letztendlich der Impfstoff fertig ist, der größte Teil der Bevölkerung weiß, dass es sinnlos ist und gefährlich ist. Darauf hoffe ich.
Ja, vor allen Dingen sinnlos. Also darauf müssen wir immer wieder hinweisen, was ja Gott sei Dank jetzt auch im Mainstream hier und da immer öfter doch auch geschieht, weil ich meine, die Fakten sind ja so eindeutig und oder was heißt die Fakten? Man muss ja erstmal darauf bestehen, überhaupt die Fakten zu benennen. Wir reden ja die ganze Zeit von irgendwelchen Positivtests. Ja, das ist ja die einzige Zahl, an der wir alles festmachen. Die ganzen relevanten Zahlen oder die Zahlen, die im Kontext zu dieser Positivzahl steht. Wir sagen ja Infektionszahl selbst, das ist ja falsch. Also die meisten Positiven sind ja gar nicht infiziert, beziehungsweise alle Infizierten sind ja gar nicht getestet. Und in Spanien, wir hatten ja schon mal einen Artikel eingeblendet, glaube ich, vor zwei, drei, vor einer Woche oder so. In Spanien wurde eine Antikörperstudie gemacht. Da haben sie 60.000 Spanier über das ganze Land verteilt getestet. Und das dann hochgerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ca. 2,3 Millionen Spanier in den letzten 7 Monaten Corona infiziert waren. Und das ist quasi das Zehnfache von dem, was die mit ihren PCR-Tests quasi nachvollzogen haben. Und das bedeutet ja zwei interessante Fakten, die aber völlig ignoriert werden, aber wesentlich sind. Nämlich einmal, selbst die Sterblichkeit in Spanien ist 10-mal geringer, als bisher die Zahlen das eben angeben. Und damit ist es eben nicht gefährlicher als eine Grippe. Also so wie der Wodak das von Anfang an gesagt hat.
Ganz genau. Also letztendlich ganz viele machen diese Erkrankung ja unbemerkt mit. Also man kann davon ausgehen, über 90% der Leute haben wahrscheinlich nicht mal ein größeres Halskratzen gehabt. Und das liegt daran, dass ihre T-Zellen schon aktiv waren. Das verdanken wir nämlich der Tatsache, dass wir immer wieder anderen Menschen zu tun haben, dass unsere Kinder im Kindergarten schon mal mit den anderen Kindern spielen können und von dort aus dort dann eben die bestimmten Bakterien, die halt kursieren und Viren kennenlernen und mit diesen Bakterien ihr Immunsystem trainieren. Und das muss auch ständig trainiert werden. Also jetzt diese Abstandsgebot, diese ständig sich desinfizieren, nicht mehr den anderen näher, nahe kommen zu können, ist ja für das Training unseres Immunsystems kompletter Wahnsinn. Und wenn das gut trainiert ist, dann läuft so eine Erkrankung, so eine Grippeerkrankung oder so eine Coronavirus-Infektion wahrscheinlich so blande ab, dass man es nicht mehr richtig merkt. Und so ist es wahrscheinlich bei dem größten Teil der Menschen abgelaufen. Und uns jetzt dann vorzumachen, dass der PCR-Test, was ja momentan der Volksbetrug letztendlich ist, also die Volksverdummung schlechthin, dass man uns ständig von Fallzahlen berichtet. Man sagt Fallzahl, Erkrankungsfall, Covid-19-Fall. In Wirklichkeit ist es ja noch nicht mal eine Infektion. Infektion, wenn man sagt, also ein bestimmter Virus hat oder ein Bakterium hat einen Menschen befallen, noch kommt keine Erkrankung, da kann es sein, dass es abwehrt. Aber es ist nicht mal ein Nachweis für eine Infektion. Es ist nur ein Zeichen, dass ein kleines oder zwei oder eins Genschnipsel getestet wurden und die nachgewiesen wurden. Und das ist sowas von zum, oftmals so unspezifisch, und wir haben eine Fehlerquote bei den PCR-Tests von, ja, es gibt Studien bis zu 2,1%. Das heißt, was haben wir denn jetzt, wenn wir eine Kurve anschauen und uns wirklich mal die Fallzahl in Relation setzen zu der Zahl der gemachten Tests? Da gibt es eine wunderschöne Grafik, die findet man bei Corona-Initiative Deutscher Mittelstand. Ich zitiere die immer ganz gerne, empfehle die auch immer. Die haben sich nämlich die Mühe gemacht, diese Fallzahlen, die uns vorgestellt werden, in einer roten Kurve darzustellen. Da gibt es einen Mordsanstieg und man sieht dann ein fast exponentielles Wachstum im April und dann geht es langsam runter. Und jetzt sieht man so, in den letzten Wochen kommt es wieder zu einer zweiten Welle. Und dann sieht man aber, wenn man mal genau hinschaut, die Zahl der Teste dazu rechnet, dann sieht man, ja, man hat ja auch wahnsinnig viel getestet. Und wenn ich viel teste, kommen natürlich viele Fälle raus. Und wenn man dann die Zahl der uns vorgespielten Tests in Relation zur, der vorgespielten Fälle in Relation zur Zahl der Testungen setzt, dann kommt seit Wochen raus, dass wir einen Prozentsatz von etwa 0,6 bis 1% positive Testergebnisse haben. Und damit sind wir quasi im Rauschen der falsch positiven oder beziehungsweise kreuzreaktiven Teste. Und uns wird eine zweite Welle vorgespielt. Und ich denke, mit dieser Grafik müsste man eigentlich jedem alles sofort erklären können. Aber ich stelle fest, ich nehme die oft her, ich zeige sie Patienten. Viele Leute können, selbst wenn ich es versuche, ihnen zu erklären, diese Grafik nicht wirklich deuten.
Ja, und es gibt einen Grund dafür, diese Transferleistung, Grafik, falsche Informationen aus den Massenmedien, kriegen die nicht ins Hirn.
Ja.
Das ist nicht drin. Das ist wie das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wo er den ARD-Bericht zitiert hat und kriegt Schelte von seinen Kumpels, weil sie nicht checken, dass das eigentlich ein offizielles Medium ist und die sagen was anderes. Also diese Gehirnwäsche war so erfolgreich.
Ja.
Also die Manipulation ist ja auch wirklich sehr perfide. Da gab es ja ein gutes Beispiel, da hat ARD und NTV und so weiter, da gab es zwei Schlagzeilen bezüglich Schweden, weil man muss ja unbedingt deutlich machen, dass Schweden mit ihrem Sonderweg, dass die da völlig im Dunkeln tappen und ganz falsch liegen. So, und das wurde mit zwei Schlagzeilen deutlich gemacht. Die eine Schlagzeile hieß, Übersterblichkeit in Schweden zeigt, Schweden ist auf dem Irrweg. So, und dann haben sie einfach die letzten 5 Jahre genommen und im Mittel genommen und haben dann festgestellt, oh, 2020 gibt es eine Übersterblichkeit. Und da haben sie die letzten 5 Jahre als Referenz herangenommen. So, ja, okay, das stimmt. Haben sie quasi nichts Falsches berichtet. Aber sie hätten ja auch mal die letzten 10 Jahre nehmen können. Dann hätten sie nämlich festgestellt, dass es 2010, 2012, 13 und 15 eine höhere Sterblichkeit gab als im Jahr 2020. Also sprich, die letzten 10 Jahre genommen, wäre das schon, hätte das schon wieder ganz anders ausgesehen. Ja. Nämlich, da gibt es eine leichte Untersterblichkeit, wenn man das zur Referenz nimmt. Und noch dreister war die andere Schlagzeile, die da wirklich behauptet hat, Schweden hätte im Jahr 2020 die meisten Toten seit 1869 gezählt. Ja? Und das klingt natürlich so wie, oh, da muss jetzt Corona dran schuld sein. Aber wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ist es tatsächlich so, im Jahre 1869 gab es in Schweden eine fatale Hungerskatastrophe, der 55.400 Menschen zum Opfer fielen in diesem Jahr. Und nun ist es so, das Corona-Jahr 2020 hat nun eine Übersterblichkeit bis dato von 55.200 ein paar zerquetscht. So, also nur ein paar hundert weniger als damals im Katastrophenjahr 1869. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es 1869 7-mal weniger Menschen in Schweden gab. Aber, also sprich, dieses Verhältnis, die Korrelation, der prozentuale Anteil, der wird überhaupt nicht berücksichtigt. Nicht
gewertet, da muss man
mit absoluten Zahlen argumentiert und damit werden Schlagzeilen gemacht. Und wenn man mich fragt, das hat nichts mehr mit schlechtem Journalismus zu tun. Ja. Das ist wirklich ganz bewusste Manipulation.
Ja. Absolut. Und wenn du denkst, das schockiert mich auch immer so, ich versuche es auch immer, wenn ich irgendwo eine kleine Rede und Vortrag halten darf, zu zeigen, dass letztendlich diese Angstmache wirklich im Auftrag des Bundesinnenministeriums unter anderem erfolgt ist. Es gibt ja, das kennt ihr sicherlich, dieses 17-seitige Strategiepapier, das ursprünglich ja unter Verschluss bleiben sollte und dann doch geleakt wurde. Und da sieht man, also ich kann mich da wirklich immer drüber aufregen, wie man sieht, wie da genau beschrieben wird unter Punkt 4, wie der Worst Case verdeutlicht werden kann und wie man quasi die Angst aufbaut. Also die schlimmste Angst, die der Mensch hat, ist dieses quasi grausam unter vollem Bewusstsein langsam ersticken. Und irgendeine Journalistin hat es mal genannt, sie spüren, wenn sie sterben, es ist wie ertrinken, nur viel langsamer. Also so ist dann der Tod von Corona, also was ja die komplette Lüge ist, weil der Körper würde sich selbst im Todeskampf letztendlich mit Endorphinen retten. Oder es gibt natürlich in der Notfallmedizin auch genügend Mittel, wo man jemanden dieses Wahrnehmen gar nicht mehr erleben lassen müsste. Und aber das so perfide auszubauen und dann sogar noch Kinder in den Fokus zu stellen, wie man Kinder Angst machen kann. Man weiß, die sind ja nicht betroffen von so einer Erkrankung dramatisch, aber macht ihnen die Angst, wenn sie sich nicht an den Maßnahmen halten, zum Beispiel nach dem Spiel nicht die Hände waschen, dann bringen sie die Erkrankung mit nach Hause und dann sind sie schuld dran, dass Opa und Oma sterben. Das steht wortwörtlich drin. Und da bedienen sich auch manche Politiker an dieser Aussage und das ist für mich zum Kotzen. Also ich kann als Arzt mich so aufregen drüber, wie man sowas Perfides machen kann, den Menschen so eine Anleitung mitzugeben. Und ich denke, die ist auch an die Medien rausgegeben worden, ja, an die gängigen, so müsst ihr es inszenieren und dann wird da brav mitgemacht. Ich finde es schockierend. Ja.
Das heutige Fernsehprogramm, wir zeichnen auf am 12. Oktober. Ich habe vorhin gerade gezappt und habe gesehen, ZDF Info hat heute Themenabend Verschwörungen. Da kommt was von Soros, dann kommt was über der allgemeine Hang der Menschen, in Verschwörungsglauben abzudriften. Und dann kommt dann noch, ich habe geguckt, also das ganze Programm ist mehr oder weniger nur dieser Spin. Und dieser Spin, den habe ich seit 2001 beobachtet. Der ist extrem seit 2015 nochmal intensiviert worden, seit es mit dem Maidan klar wurde, dass hier alles nicht stimmt. Und es gibt hunderte Berichte, tausende Artikel in allen möglichen Medien, die diese Menschen, die diesem Narrativ hinterherlaufen, in den letzten Jahren aufgesogen haben. Und das war wirklich auf höchstem Niveau psychologisch. Und es gibt so viele Intellektuelle, die das aufgesaugt haben. Und wenn man dann mit einem Argument daherkommt, dann wird all das, was sie gelernt haben, aus der Schublade rausgeholt und er hat für alles ein Gegenargument. Für alles ein wissenschaftliches Gegenargument. 11. September und so weiter, ist alles aufgeklärt. Aber die Leute sind in einer Blase gefangen und sind nicht in der Lage, das zu durchdringen, weil natürlich alle diese gleichen Bilder spiegeln. Ja,
und bei der Angst ist es ja so, das wissen wir von der Hirnforschung, dass letztendlich die Angst das logische Denken außer Kraft setzt. Das blockiert letztendlich logische Denkvorgänge. Und wir wissen, wie viele Menschen jetzt momentan Angst und Schrecken sind, insbesondere ältere Menschen, die wirklich glauben, sie sind höchst gefährdet und ständig an die massive Bedrohung glauben. Und bei uns im Verein ist Professor Franz Ruppert, der ist ein Psychotraumatologe, der hat auch gesagt, es nützt wenig, diese Angst den Leuten wieder allein auf kognitiver Ebene versuchen abbauen zu helfen, also indem wir ihnen Grafiken zeigen. Wir müssen auf der Gefühls- und Wahrnehmungsebene ihnen begegnen. Es wird richtig schwierig, dass wir diese Angst, die sich tief eingegraben hat, in die Hirnwindung wieder löschen können. Also es wird eine riesenschwierige Aufgabe. Also wir müssen uns wahrscheinlich mal Strategien überlegen, wie können wir Menschen wieder aus der Angst rausführen. Und letztendlich, die Angst sieht man mittlerweile schon bei Kindern. Kinder werden schon so konditioniert. Das ist ja auch das, was ich schrecklich finde, dass so viele Eltern quasi damit zuschauen, wie ihre Kinder zum Maskentragen angehalten werden, ihnen damit quasi die Angst auch impliziert wird. Und die Kinder teilweise selber schon sagen, ich trage es lieber mal. Also sie haben sich richtig schon durch die Konditionierung so dran gewöhnt, Maskentragen macht sicher. Und wir halten lieber mal Abstand da. Das ist ja ein komplettes Fehlverhalten, was hier antrainiert wird. Und wie viele Kinder- und Jugendpsychologen und Psychotherapeuten brauchen wir später mal, um das wieder abzutrainieren? Ich glaube, wir werden diese Mengen an Spezialisten gar nicht haben. Also wir reiten in eine komplett falsche Richtung unserer Gesellschaft. Und das müsste uns alle sofort aufwecken. Ich warte auf den konzertierten Elternprotest. Also ich kriege in der Früh, wenn ich in die Arbeit fahre und ich sehe tatsächlich auf der Straße Kinder mit schwerem Schulpack, auch kleine Kinder, die schon im Freien die Maske tragen. Was hat man denen erzählt? Was machen die damit? Also es tut mir weh. Ich kriege da wirklich teilweise feuchte Augen, weil ich selber Kinder habe und denke mir, wie kann man das zulassen? Wie können Eltern das zulassen?
Apropos Blase, mir ist da vorhin noch was eingefallen, denn ich habe nach einem Bild gesucht, nach einem Bild, das ich mir gebildschirmschossen habe, gescreenshottet habe. Es war ein Kommentar von einem Zuschauer von uns. Ich glaube, es war irgendwann im August, kurz nach dem 1.8. Und zwar würde ich euch das gerne mal vorlesen, was der sagt. Es geht vor allem darum, warum die Leute Angst haben, nicht sich die Wahrheit einzugestehen. Und der folgende Artikel oder der folgende Kommentar: die Masse der Leute möchte jetzt nicht zugeben, dass sie Hosenscheißer sind und ziemlich grundlos in Panik verfallen waren. Dazu gehören Politiker, Medienleute und all die, die diesen Leuten folgen. Es wird in absehbarer Zeit keinen Impfstoff geben, dieser ist auch nicht relevant, beziehungsweise dieser wird nicht wirkungsvoll sein. Aber es wird natürlich später eine Impfempfehlung geben, daran zweifle ich nicht. Bis dahin sind vielleicht auch schon ein paar Leute in der Regierung aufgewacht. Das Gefährlichste an dieser Geschichte sind die wieder auftretenden faschistoiden Züge der Regierungen. Wenn es zur neuen Normalität wird, dass das mögliche Übertragen von Viren, dieser evolutionär so wichtige Informationsaustausch zwischen allen Lebewesen, eine Körperverletzung darstellt, dann wäre das für mich das Ende dieser Gesellschaft. Dann gäbe es eine ganz tiefe Spaltung, die im Bürgerkrieg enden könnte. Die freiheitsliebenden Informierten gegen die regierungstreuen Lemminge, die Maskenträger. Wir werden die Gegner gut an der Maske erkennen, schreibt dieser Gast da, oder dieser Zuschauer da. Und den habe ich schon vor ein paar Monaten, haben wir extra gebildschirmschossen, diesen Film, diesen Beitrag. Und da würde ich echt sagen, die Leute haben einfach Schiss, sich einzugestehen, dass sie verarscht wurden und diese Verarsche nicht verstanden haben. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass sie sagen, ich war zu blöd, es zu erkennen und deswegen will ich das gar nicht glauben.
Diese Blödheit will ich mir nicht eingestehen, wobei es doch irgendwie besser wäre, lieber früher aufzuwachen und zu sagen, ja, es war ein Fehler. Es wäre ja wesentlich sinnvoller als ewig lang zwanghaft und es wird ja immer schwieriger, an diesem Narrativ festzuhalten, weil die Beweislast ist ja mittlerweile erdrückend. Also du musst ja mit komplett geschlossenen Augen und rosa Brille durchs Leben gehen, um das nicht wahrzunehmen. Also, aber es, ja.
Ist doch in manchen Ehen auch so, dass sich viele Paare jahrelang dahin schleppen, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass es eigentlich nicht funktioniert. Und Angst haben vor der Konsequenz, vor der Trennung, das Haus und die Kinder und was weiß ich. Und sich lieber jeden Tag quälen und sich kaputt machen gegenseitig, anstatt dass sie sagen, es hat nicht funktioniert, ne, so.
Das stimmt, ja.
Also, was dieses Jahr passiert, ist ja ein riesengroß angelegter Versuch, ein Experiment, wenn man so will. Und wenn wir aber in unsere Geschichte gucken, es gibt ja spannende psychologische Experimente, deren Ausgang wir ja kennen. Und ich möchte da mal zwei hervorheben, nämlich einmal das Milgram-Experiment, was ganz klar gesagt hat, dass die allermeisten Menschen auf Autoritäten, also wirklich bis in den Tod hören. Obrigkeitshörig bis in den Tod.
Ja.
Beziehungsweise noch viel eher bereit sind, andere Menschen in den Tod zu schicken, solange es irgendjemand im weißen Kittel befiehlt und die Verantwortung dafür übernimmt.
Ja. Das macht Angst. Ich weiß, ich habe es neulich auch nochmal so mir vor Augen geführt, weil das wird jetzt auch ziemlich viel rumgepostet und das ist ein sehr guter Vergleich. Ein tolles Experiment, das der Milgram gemacht hat, ja. Jetzt zeigt, dass der größte Teil der Menschheit ist hiermit manipulierbar und macht letztendlich dann schlimme Dinge bis hin zur Tötung von anderen. Ja, es ist unglaublich. Ja.
Dann das andere Experiment, das Stanford Prison, was ja auch schon mehrfach verfilmt wurde, wo man im Prinzip Menschen, die jetzt gar nichts gegeneinander haben, also sprich Otto Normal wie du und ich, einfach in zwei Gruppen aufgeteilt hat, ein paar Regeln erlassen hat und die dann mehr oder weniger sich selbst überlassen hat. Und das ist immer aus dem Ruder gelaufen, weil es eben immer die gibt, die die Macht haben, die Legitimation der Autorität und die Opfer sozusagen. Mhm. Beim Stanford Prison waren es halt Gefangene und Wärter. Aber jetzt ist es sozusagen ja die Maskenträger und die Corona-Leugner. Und die Maskenträger haben die Legitimation regelrecht, die Maskenverweigerer zu verurteilen.
Genau.
Und mal gucken, wann das in Gewalt ausartet. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt. In Deutschland erst recht nicht, aber in Australien und überall sonst, wo man wirklich schon ja regelrechte ja Knüppelschlachten zwischen Polizei und Maskenverweigerern irgendwie wahrnimmt.
Lager, also Quarantänelager.
Also was ich dazu feststellen kann, ist, dass praktisch anfangs, als wir diese Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben, den Leuten noch relativ einfach es war, in Geschäfte reinzugehen, hat gefragt, ja, haben Sie einen Attest, dann ging das. Und es hat sich in letzter Zeit immer mehr zugespitzt, dass bestimmte Geschäfte jetzt oder Institutionen oder Fitnessstudios quasi auf ihr Hausrecht verweisen und sagen, Moment mal, ich stelle jetzt einfach fest, hier darf keiner, auch mit Maskenbefreiungsattest, ohne Maske darf keiner rein. Und da haben wir uns jetzt natürlich ein bisschen überlegt, wie kann man denn das antidotieren? Und da gibt es Ansätze jetzt, die Juristen uns eigentlich auch genannt haben. Es gibt nämlich im Grundgesetz den Artikel 3, der einfach den Gleichstellungsgebot letztendlich darstellt. Und es gibt das allgemeine, wie heißt das schon wieder, muss ich mal, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das hat man jetzt auf der letzten Nürnberger Demo Markus Heinz noch gesagt, AGG. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also da ist auch unter Paragraph 2 Absatz 8 ist dann drin, also dass praktisch das auch den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, gilt. Also da muss gewährleistet werden für alle, auch Menschen mit Behinderung oder sonstigen Ausnahmen. Und auf die wird man sich berufen. Und ich habe mit einem befreundeten Richter gesprochen. Er sagt, auf jeden Fall kann man mit Verweis auf diese Rechtspassus durchaus das Hausrecht außer Kraft setzen und demjenigen, der jetzt quasi einem Maskenbefreiten den Zutritt verweigern will, eigentlich dann auch ein Verfahren androhen, das unter Umständen mit einer ziemlichen Geldsanktion für den, der dem Maskennichtträger quasi den Zugang verweigert, ausgehen kann. Und das macht mir jetzt Hoffnung. Also wir müssen die Menschen, die jetzt einen Maskenbefreiungsattest dann auch in dieser Hinsicht schützen und stärken. Und ich hoffe, dass wir das dann, weil es muss wieder Normalität werden, dass Menschen auch ohne Maske einfach einkaufen können, in Geschäfte reingehen können. Also ich mache es ja selber auch und ich begegne leider selten Menschen, die keine Maske tragen. Ich merke auch, dass wir oft mit bösen Blicken bestraft werden. Das tut mir auch dann irgendwie manchmal leid für die Menschen, die jetzt immer noch der Angst aufsitzen. Aber ich kann die dann nur anlächeln und würde ihnen das im Zweifelsfall auch erklären, dass ich sie nicht gefährde. Aber ich kann jeden nur motivieren, der einen Maskenbefreiungsattest hat, auch davon Gebrauch zu machen und sich wirklich dem Konflikt, der dann auftritt, zu stellen und einfach zu sagen, es ist mein Recht, ich darf es tun. Es ist auch noch im Gesetz so verankert, dass wir das tun dürfen. Und ich glaube, wir müssen da wieder eine neue Rechtsnormalität herstellen, dass die Menschen sagen, ja, ich kann das machen. Vielleicht ist das auch ein Weg, den anderen zu zeigen, dass die vielleicht auf dem Holzweg sind.
Es wird noch, dieser Weg wird kein leichter sein, hat ja, einer gesungen, ja. Wir kennen ihn alle, der wurde auch schon mehr oder weniger als Persona non grata dargestellt. Also, Ronny, also ich muss echt sagen, ich bin sehr glücklich, dass wir uns begegnet sind. Zum einen bin ich froh, dass du den Vortrag da gehalten hast. Ich freue mich, wenn er in ein paar Tagen online ist, weil ich war hinten drin gesessen und habe mit einem Ohr nur zugehört, weil ich noch meinen Vortrag vorbereitet habe. Ja. Da hast du noch viel mehr gebracht, wie das, was wir jetzt besprochen haben. Aber das war jetzt auch wirklich ein ganz toller Beitrag. Und ich hoffe sehr, dass du vielen Menschen noch helfen kannst mit deiner Arbeit und noch viele Menschen auch irgendwie motivieren kannst, da weiter voranzugehen in die richtige Richtung. Also wirklich vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns und auch für deine Arbeit insgesamt.
Ich bedanke mich bei euch. Ich muss nur zurückgeben, mich hat es auch gefreut, dass ich euch kennenlernen durfte. Und ich bin glücklich, dass es eben auch Journalismus gibt, der wirklich den Menschen die Wahrheit zeigt. Und da bin ich ganz froh, dass es viele freie Journalisten gibt, die sich in YouTube-Kanälen und anderen Medienbereichen treffen, weil wir dann Gott sei Dank die Chance haben, uns auch anderweitig zu informieren. Und insofern macht ihr auch eine riesen wertvolle Arbeit, wo wir sehr, sehr dankbar sind, dass es euch gibt. Das muss ich mal zurückgeben. Und vielleicht können wir gemeinsam jeder seinen kleinen Beitrag leisten, dass sich diese Welt wieder zum Guten wendet. Also das wäre so eine Hoffnung. Und das spornt einem auch an, die freie Zeit dafür einzusetzen. Es ist auch so, dass man durchaus dann auch eine gewisse, ja, oftmals auch ein gutes Gefühl hat dabei, wenn man da was tun kann. Wenn man nichts tun könnte, wird es einem nur frustrieren, aus Frustration kommt Aggression. Und hier kann man das in Kanäle leiten. Ich freue mich auch, dass es euren Sender gibt, ja. Vielen Dank, hat mich gefreut.
Das ist der Weg, hat der Mandalorian gesagt. Das ist the way, ja. In diesem Sinn, also, dann würde ich sagen, einen schönen Abend an euch beide noch. Frank, wir sehen uns in baldiger Bälde wieder. Wir haben bald wieder Homeoffice und an dich, Ronny, in Passau, alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich bei einer Demo demnächst mal. Ansonsten
würde mich freuen. Oder wenn du in Passau, wenn von euch jemand in der Passau-Gegend ist, rührt euch bitte, dann können wir mal auf ein Weinchen oder irgendwo hingehen oder kommt mal bei mir vorbei, würde mich echt freuen.
Da gibt es bestimmt eine Gelegenheit in naher Zukunft. In diesem Sinn, alles Gute nach Passau.
Auch. Schönen Abend euch.
Ja, danke schön. Ja, vielleicht auch noch, also morgen gibt es wieder Homeoffice und da besprechen wir natürlich alles, was es jetzt in dieser Sendung nicht zu besprechen gab. Und um das jetzt vielleicht nicht so sang- und klanglos abzusägen, Robert, vielleicht noch der Hinweis, es gab natürlich noch andere Referenten beim Regentreff und die erscheinen dann alle, wie gesagt, in den nächsten Tagen auf unserer Webseite und alle anderen spannenden Themen und die neuen Comics und,
gibt es
dann morgen im Homeoffice.
Yes. Sehr schön. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen schönen Abend. Liebe Zuschauer, alles, Alles Gute, bis zum nächsten Mal und
ich auch.
Bis dann.
Dankeschön. Tschüss.
Servus. Danke, Ronny. Tschüss.
Ciao, pfiat euch. Servus.